Hallo Leute, es geht wieder los mit einer neuen Folge Kampf Live Stars Episode 151 sollte das werden, hoffentlich. Es ist der 29. Mai, ich habe keine Ahnung, wann ich es schaffe, diese Episode rauszubringen, aber das macht ja nichts. Wir sind so brandaktuell immer mit unseren Folgen, unseren Themen, die wir haben, da fällt es gar nicht aus, wenn der 2 Jahre später ausgestrahlt wird oder irgendwie sowas, habe ich manchmal das Gefühl. Unsere Hörer sind uns toll, das sind ganz, ganz tolle Hörer und kriege auch mal viele schöne Kommentare, auch zu der einer Folge, die wir vor 3 Monaten aufgenommen haben, vor 4 Wochen veröffentlicht haben, nämlich die mit dem F-Schlepp, mit Martin. Und da sind mir einige Gedanken. Wir haben ganz viel Feedback bekommen und einen klitzekleinen Teil davon möchte ich gleich mit Markus besprechen. Hallo Markus Völter, wie geht es dir? Darf ich noch sagen, der ehemalige von Omega Tau Podcast, oder ist das schon total out? Tag Markus.
Hi. Naja, also Omega Tau ist ja immer noch sozusagen, wenn man so will, mein Podcast, nur er produziert halt nicht mehr. Also ja. Also die Webseite gibt's ja noch und da ist auch mein Gesicht noch drauf. Also irgendwie die Assoziation ist ja schon noch da.
Ja, das.
Aber ja, genau.
Ja, die lebst du denn noch? Du lebst jetzt praktisch schon der Podcast-Dividende.
Ja, genau. Ich habe genau.
Ja.
Ich lebe, genau.
Okay, ich will auch gar nicht weiter eingehen. Ich fange ja immer mit meinem Anfang immer so an, überleg mir nichts dabei und während es rede, sprudelt dann irgendwas aus meinem Kopf heraus. Das ist ja oftmals gar nicht geplant und dann überfordere ich manchmal meine sozusagen Podcast-Gäste und die wissen immer gar nicht, was sie darauf antworten, auf dieses dusselige Gesabbel. Also fangen wir doch erstmal wieder rein. Wie geht es dir? Wo bist du? Was machst du? Wie geht es dir und überhaupt?
Also was mache ich? Also mir geht es im Grunde gut. Ich sitze zu Hause in meinem Büro oder halt da, wo ich halt arbeite. Was ich mache? Ich nehme gerade einen Podcast mit dir auf. Mhm. Ansonsten muss ich die nächsten 2 Tage nach Amsterdam auf eine Softwarekonferenz, 2 Vorträge halten und dann habe ich 3 Monate frei.
Und darauf freut es sich ja die ganze Zeit schon, ne? Denn wollen wir nur mal hoffen, dass der Sommer auch dementsprechend ist, dass du ihn da irgendwie ausnutzen kannst.
Das hoffe ich auch.
Ja. Wir wollten eigentlich schon letzte Woche irgendwie aufnehmen und da hast du gesagt, geht nicht, weil du hast Fotos gemacht oder so. Kann das sein?
Ah ja, ich war in letzter Zeit wirklich viel fotografieren. Wir haben hier ein paar coole Kranbaustellen. Ich fotografiere eigentlich ganz gern Flugzeuge natürlich und eben auch Krane. Mhm. Und hier bei mir ums Eck ist gerade der, ja, vielleicht schönste Kran Europas, der da gerade aufgebaut wird. Und da muss ich immer wieder hin zum Fotografieren.
Ich hab ein Bild von dir gesehen, war das bei Insta oder keine Ahnung. Das ist ein Bild von oben und da sieht man so eine Art roten Flügel mit so Zacken hinten dran im Bild sein. Ist das irgendwie ein Kranbauteil oder ist das ehemaliges?
Roten,
das ist ganz komisches
Flügel mit Zacken hinten dran.
Ja, ich fand das sehr, sehr.
Es war aber kein Rotorblatt Windkraft, oder?
Das sah ein bisschen aus wie roter Kraft, aber es hatte, also die Trailing Edge, würde ich sagen, war so gezackt dann.
Ja, genau.
Ah.
Windrotorblätter. Die haben das als Lärmschutzmaßnahme.
Das ist ja cool. Okay.
Genau. Genau, jetzt wo du sagst, da war ich letzte Woche eben auch noch dabei. Es werden auch Rotorblätter und Turmsegmente transportiert mit so Selbstfahren und entsprechenden Tiefladern. Da bin ich auch abends 1-2 Mal mitgefahren und habe da fotografiert. Also da, ja, bin ich gerade gut beschäftigt.
Da könntest du ja fast noch eine Omega-Tau-Folge zu machen, ne? Oder, warum die so designt sind, damit die.
Hatte ich mal, darf ich nicht glauben.
Ja, aber auch, ja, ich weiß, du hattest eine zu Windturbinen, mehrere und auch zu Krane? Krane heißt es ja, ne?
Hatte ich auch mal, ja.
Ja, genau, das weiß ich. Aber dass er konkret auf solche gezackten Trails, das sieht so ein bisschen aus wie diese Chevrons, wie es so schön heißt, bei den Triebwerken.
Genau, ja, genau. Ich vermute, es ist die gleiche Idee.
Ah, okay, cool. Und sind die wirklich leiser?
Keine Ahnung.
Ach so.
Also ich habe es nicht gemessen.
Ah, okay. Ja, müssen sie ja mal. Und weil sonst würden sie es ja auch nicht machen, ne? Oder wieso? Ne?
Ja, genau.
Ja, okay.
Genau. Ja, das ist Status.
Sonst steht hier noch drin im Plan Fluglizenz oder sowas? Oder?
Nee, nicht Fluglizenz, Fluglienz. Lienz ist ein Ort in Österreich. Wir waren kürzlich mal, wollten wir 3 Tage unterwegs sein, fliegerisch.
Mhm.
Hat sich dann auf 2 verkürzt, weil alle Beteiligten einen dicken Kopf oder erkältet oder Ohren zu oder Nebenhöhlen am Arsch hatten. Und da sind wir eben nach Lienz geflogen, also über den Alpenhauptkamm drüber und dann in Lienz gepennt. Das sind dann noch, also wir waren mit 2 Motorflugzeugen unterwegs und dann sind noch 2 mit dem Segelflieger nachgekommen. Und am nächsten Tag sind wir dann über Schärding nach Hause, schön über München City, das war ganz cool, bin mit der Citabria geflogen. Das macht ja schon Spaß mit dem Gerät.
Du fliegst eigentlich, aber dein, fliegst du noch Segelflug oder machst du das eher weniger jetzt mittlerweile?
Weniger. Aber, also ich flieg schon noch, aber weniger.
Okay. Nur halt jetzt musst du dich hinten anstellen, weil du keinen eigenen Flieger hast, ne?
Ja, jein. Ich bin in der Versicherung eingetragen von einem Kumpel, einem Ventus C2CM, der relativ wenig fliegt. Also ich komme schon zum Fliegen, zum Segelfliegen, wenn ich will.
Das ist ja schön.
Und die Citabria ist ja auch eine Privatkiste, die ich fliegen darf. Also das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt und das macht Spaß mit dem Ding.
Ist ja gut, cool.
So langsam habe ich das mit den Spornradlandungen auch halbwegs deterministisch und reproduzierbar im Griff.
Okay. Ja, das wäre auch etwas, was ich mal ein bisschen mehr trainieren sollte. Ich habe nur ein paar Landungen in der Super Cup oder Piper Cup einfach nur mit Spornrad. Da wäre so mal paar Sachen zu probieren. Ne?
Ja.
Dann habe ich
wo warst du denn?
Wie gesagt, meine
Urlaub, oder? Wie immer.
Einen sagen so, die anderen sagen so. Ich hätte wahrscheinlich mehr nachfragen sollen. Ich hatte gestern einen Menschen im Simulator, der wollte sein IFA nicht verlängern, aber er wollte zumindest SEP oder IFA machen, sowas in der Art. Der hat IFA, der hat alles Mögliche an Lizenzen, aber oder ist ein Drohnenpilot bei der Bundeswehr und dafür hast du ja eine richtige Pilotenlizenz und da wird aber auch nur das Minimalste seitens der Bundeswehr gemacht, also nur, so habe ich ihn verstanden, also praktisch nur so gerade der Lizenzerhalt. Um diese Drohnen da zu fliegen. Ich weiß auch nicht, welche Drohnen, das ist der Teil, den ich überhaupt nicht hinterfragt habe. Ich wollte ihn wahrscheinlich aus dem Bauch nicht irgendwo in Verlegenheit bringen, zu sagen, ist ja schön, aber ich darf dir das nicht sagen, sonst müsst ihr ihn umbringen oder irgendwie sowas. Ich habe ihn gar nicht gefragt. Er hat das auch nicht vermisst, dass ich ihn nicht gefragt habe. Ich fand es so interessant, wie er sagte, er macht jetzt privat einfach seine Lizenz weiter. Also er entwickelt sie weiter, macht IFA, macht irgendwie Multi-Engine noch mehr und so, weil er möchte weiter mehr fliegen als nur diese Kisten dann da. Ne, sowas.
Und die Bundeswehr-Drohnenjungs, haben die dann ein CPL oder was haben die?
Der hat ein CPL, ja. CPL. Ja, okay. Genau. Da müsste CPL haben. Genau. Das hat er. Ne? Aber wie gesagt, es ist nur so minimaler Lizenzerhalt, die sie machen.
Ja, klar.
Und machen keine Weiterbildung oder irgendwas. Ne? Ja. Und die macht er halt selber jetzt gerade. Ja. Ne? Und das war halt ein Simulator. Und das hab ich gemacht. Und wenn das Wetter gut ist, gehe ich übermorgen nach Hartenholm und werde die Karaman fliegen zum Fallschirmspringen. Also zum Rausschmeißen. So, das ist so mein Teil, den ich gemacht habe.
Gut.
Ja?
Super.
Dann,
und du warst nicht im Urlaub?
Ich war nicht im Urlaub, nein.
Okay, gut, ich frage noch.
Ja, fragst du nur für Freude. Ich weiß. Ich produziere gerade so ein bisschen auf Vorrat Folgen. Vielleicht nehme ich auch nächste Woche auch nochmal, versuche ich den einen endlich zu erwischen oder so, weil ich im Juni sehr viel weg sein werde.
Im Urlaub.
Die einen sagen so, die anderen sagen, ich mache eine Bildungsreise durch Frankreich.
Aha.
Ja, okay, genau.
Und du bildest dich weiter in Wein und Kulinarik, oder?
Wir treffen auch Freunde und die kennen die Champagne nicht, also bei Reims, ne? Und ich dachte mir, da wir ja da schon mal waren, können wir denen ja mal so ein paar Kellereien zeigen, zum Beispiel.
Ja, okay.
Ja. Es ist einfach schön in Frankreich. Ist es.
Ja, klar.
Genau. Ich habe ja auch letztens mit irgendeinem ganz lange unterhalten, dass es auch da sehr schöne Segelflugplätze gibt. Genau, mit meinem.
Ja.
Ich war in Frankfurt, genau, das muss ich ja nochmal sagen. Ich war in Frankfurt und habe ein Lehrgangstreffen gehabt mit den ganzen Herren aus meinem Lehrgang. Wir waren ja mal, oder wir sind, nee, ja, ich weiß es gar nicht. Mit einem haben wir null Kontakt, also wirklich so gar nicht mehr seit 20 Jahren. Der ist auch nicht mehr in der Firma gewesen, sozusagen, in unserer Firma. Mhm. Und einer arbeitet noch und die anderen sind alle mit diesem großen Schwung raus, so wie ich raus bin. Und wir hatten halt in Frankfurt ein Lehrgangstreffen und der eine ist aktiver Segelflieger, von dem habe ich so manchmal erzählt, der hatte eine Salto, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, ne? Irgendwie so. Und der fliegt halt sehr viel auch in Frankreich rum mit seinen Segelflugzeugen. Mhm. Also der war glühte Feuer und Flamme immer noch für die Segelfliegerei sozusagen. Genau. Aber alle anderen haben, ich glaube, die lassen die Lizenz jetzt verfallen, die haben keinen Bock mehr drauf, die hören auf.
Ja, also ich merke das ja bei mir auch gerade so ein bisschen. Du musst es halt schon auch regelmäßig machen, dass deine Skills da halt vernünftig warm bleiben. Ne?
Genau, ja.
Und wenn du das halt nicht machst, dann geigst halt den Flugplatz rum und dann ist halt einfach langweilig.
Ja, genau. Ich meine, ich sehe das ja auch mit den Leuten hier im Verein. Das sind alles also fast durchweg Lowtimer, ne? Das, und so muss man die auch behandeln und so muss man die anfassen und so muss man die Verfahren auch machen.
Ne? Ja, definiere mal für dich Lowtimer.
Welche, die ich weiß nicht, ob man da eine Zahl dran festhalten kann, aber wenn die, ich sag mal so, wenn die schaffen, einmal im Monat zu fliegen, glaube ich, dann ist es gut. Mm. Ne?
Also dann so 10 bis 20 Stunden im Jahr.
Ja, schätze ich mal. Also ja, das ist zu wenig. Und das ist wahrscheinlich für viele schon viel. Und ich kenne, also war ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir, der fliegt das auch nicht und der kann gut fliegen. Ne? Also das ist überhaupt nicht das Problem.
Darum geht es mir nicht gar nicht. Ja. Ich will gar nicht, also ja, wer so wenig fliegt, hat wenig Routine und fliegt deshalb im Schnitt deutlich schlechter als jemand, der mehr fliegt. Ich sage immer Schnitt.
Ja. Ja?
Aber die andere Frage, die ich mir stelle, ist, warum? Also, wenn ich so wenig fliege und jeder Flug im Grunde wieder irgendwo zwischen Herausforderung und Überraschung angesiedelt ist, warum tue ich das? Also, wenn ich so wenig fliege, was bringt mir das Hobby? Also, warum? Das verstehe ich nicht ganz. Also,
weil man's kann.
Gerade bei so Sachen, die ja irgendwie schon auch so ein bisschen sicherheitsrelevant sind, es geht mir nicht so richtig in den Kopf.
Also ich meine, also ich kann jetzt nochmal so von dem Verein sprechen hier. Viele machen halt nur, wenn das Wetter wirklich gut ist, ne? Also die machen jetzt nicht irgendwie bei marginalen Wetter oder wenn
ja,
auch
aber das Wetter ist mehr als einmal im Monat gut.
Das ist korrekt, aber dann haben sie den Flieger nicht oder keine Zeit, ne? Also
Nee, ist mir schon klar, dass die das nicht freiwillig so wenig fliegen, ne? Entweder fällt es halt an Wetter, Flugzeug, Geld oder Zeit. Ja, den wenigsten fällt es an Lust. Aber trotzdem, wenn ich so wenig fliegen würde, würde ich es wahrscheinlich aufgeben.
Ja.
Okay.
Ja, weiß ich nicht. Also es ist auch finanzielle Sache. Also habe ich ja in der letzten Folge erzählt, dass ich mit einem geflogen bin, der hat seine Lizenz, warum habe ich nicht erzählt, aber der hatte seine Lizenz, war 5 Jahre jetzt abgelaufen. Weil er hatte irgendwann 2005 oder irgendwas hat er angefangen und dann war auch viel gut, hat viel geflogen und dann kam die Familie hinzu, dann kam der Hausbau hinzu und dann ging das Geld weg sozusagen.
Ja, klar.
Und dann hat er das langsam auslaufen lassen, hat auch die Mitgliedschaft im Club reduziert, ne? Du kannst ja auf einen Förderstatus gehen.
Ja, genau.
So, und jetzt ist das Geld wieder da, jetzt möchte er wieder anfangen und
gehen. Genau, und genau so finde ich es auch richtig. Mhm. Also einfach die Lizenz ruhen lassen, in der Zeit was anderes tun, was nicht sozusagen gefährlich ist, wenn man so wenig tut. Und wenn es dann wieder funktioniert, zeitlich und finanziell, gerade bei Familien ist das ja oft auch in Kombination, ne? Mhm. Dann fängst du da wieder an, fliegst deine 12 Stunden wieder, bis wieder aktiv bist und dann bleibst halt dran, ne? Ja, aber okay, muss jeder selber entscheiden.
Ja, genau, aber wobei ich also auch wählen möchte, nur weil einer wenig fliegt, heißt es nicht, dass er unsicher fliegt oder risikoreich fliegt oder halt Sachen nicht kann.
Ja, statistisch schon.
Ja, aber nicht zwingend. Also, weil ich kenne einige, fliegen sehr wenig, aber die bereiten sich so gut auf den Flug vor, ne, dass sie wirklich gut vorbereitet sind. Und klar, vielleicht die Flying Skills sind dann nicht mehr die besten.
Genau.
Aber das Drumherum, das kriegen sie alles auf die Kette. Und da ist es ja oft ein Problem, dass es dass das so viel Kapazität wegnimmt, dass dann das andere, dass sie wieder auf die Instrumente gucken und sagen, oh, ich bin ja 200, 300 Fuß niedriger, wollte ich ja.
Naja.
Ach ja, aber du hast auch ein bisschen Feedback vorzugeben zu der F-Schlepp-Folge. Die fandst du doch auch ganz cool eigentlich, oder?
Ja, genau. Also, sind so ein paar Details aufgefallen beim Zuhören, aber da will ich jetzt auch nicht irgendwie.
Du hast gesagt, sie war gut vor allen Dingen, ne?
Ja, absolut, genau. Also nicht irgendwie jetzt rumkritisieren.
Nein.
Mir sind halt so ein paar Sachen aufgefallen, also zum Beispiel das mit dem Mehrfachschlepp, das hat Martin ja dann irgendwann auch gesagt, dass das eine reine, ich sag mal, Airshow-Geschichte
ja,
ist.
Genau,
ne?
Ja, genau.
Das macht in der Praxis kein Mensch.
Ja, genau.
Und dieses Landung im Schlepp, ich habe vorhin in der Vorbereitung gesagt, ich bin mir sicher, dass 95% aller Segelflieger, die im F-Schlepp starten und wahrscheinlich auch alle Schlepppiloten noch nie im F-Schlepp gelandet, geschweige denn einen Anflug gemacht haben.
Ja, genau.
Also natürlich schadet es nicht, das zu üben. Ich habe das auch mal gemacht, bis auf einen Meter runter mit einem Fluglehrer. Aber ich bin mir sicher, dass die allermeisten das nicht machen. Also völlig ganz aufsetzen.
Ja.
mehr oder weniger niemand, ne?
Ja, würde ich behaupten. Und wir haben nämlich vorher darüber geredet, dass es wahrscheinlich dadurch auch, weil das die Leute wenig machen, auch ein relativ auch ein Risiko sich mit sich birgt, ne? Weil du es halt irgendwie nicht trainiert hast und nicht oder wenig trainiert hast.
So. Das ist immer die gleiche Diskussion. Ja, bei guten Umgebungsverhältnissen, langer Platz, ein Segelflieger, der von der Geschwindigkeit her halbwegs zu der Landegeschwindigkeit von der Motormaschine passt. Klar, der schon klar, dass der eine vor dem anderen aufsetzen kann und so, aber das ist nicht ohne.
Ja, klar, ja. Naja, auf jeden Fall haben, wie gesagt, da haben einige uns auch mit diesem F-Schlepp genau das Gleiche gesagt, so was du jetzt gerade so gesagt hast. Ich wollte nur zwei Sachen dazu erwähnen, weil die fand ich irgendwie ganz witzig. Es haben ja hier Leute erwähnt und Sachen reingebracht, dass es diesen Troika-Schlepp, der hat zwar auch mal testweise gegeben, um diesen Messerschmitt Me 321 Gigant in den Himmel zu bringen. Mhm. Da haben drei Messerschmitt Me 208, sehe ich das richtig? Genau, 208, das versucht dieses Ding da hochzuschleppen. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ich mache den Link alles in den Sendeplan, wenn ihr euch das mal reingucken wollt. Mhm. Ne? Dann gab es, was ich auch ganz wichtig weiß, was absurde Schleppmethoden, die macht hat. Eine Schleppen mit von einem Heißluftballon hat sich einer irgendwie fallen lassen. Das ist ja mehr oder weniger, das ist ja kein Schlepp, das ist ja ein Fallen lassen. Ne?
Genau, das war irgendwo im Osten, glaube ich.
Ja. Oh, ja. Und vom Hubschrauber auch nochmal. Ne?
Naja, genau. Mhm. Ja klar, ich meine, wenn du ein kunstflugtaugliches Segelflugzeug hast oder dann klar, lässt dich halt fallen. Das ist auch nicht anders, als wenn du irgendwie die ein oder andere Kunstflugfigur machst, ne? Also. Das ist auch nicht oberdramatisch, aber normalerweise mit dem normalen Segler würde ich das nicht machen.
Ja, genau. Selbst dieser Hubschrauberschlepp war ja am Ende fast auch mehr so ein Fallen lassen, ne? Oder irgendwas.
Ja, klar. Richtig,
ja. Der hat die auch nur hochgezogen und dann einfach hat sich ausgeklickt. Ne?
Ja, das war ja auch im Prinzip so ein Gag. Ne? Also das, klar, der Hubschrauber könnte beschleunigen und so, aber dann ist ja die Frage, also was du theoretisch machen könntest, ist, es funktioniert aber auch nicht. Du könntest den Segler in der Nase einhängen und dann quasi während dem Schlepp würde er quasi senkrecht nach unten hängen. Mhm. Also Schwanz vor und dann könnte Hubschrauber oben beschleunigen aber das ist alles, ich meine, was passiert, wenn das Seil reißt in 10 Metern Höhe? Ja, ne? Ein Tod, also das hat alles keinen Wert.
Ja. Was passiert denn, also jetzt mal ganz rein aerodynamisch, wenn der, also abgesehen davon, dass wahrscheinlich der Haken vorne am Segelflugzeug gar nicht. Meinst du, der könnte überhaupt das Segelflugzeug, könntest du ein Segelflugzeug da dran hochhängen? Hält er das aus?
Ja.
Das hält er aus. Okay, gut, alles klar. Ja. Was würde passieren, wenn du den einfach loslässt? Ist der Flieger, fällt sofort der Kopf runter oder geht er in so einen Inverted Spin oder irgendwie so eine Scheiße, wo du eventuell gar nicht rauskommst mehr?
Naja, das hängt natürlich auch wieder vom spezifischen Flugzeug ab, aber ich würde sagen, die allermeisten nehmen die Nase runter. Mhm. Das Problem ist so ein bisschen, das hast du ja auch beim Kunstflug, wenn du einen Turn vergeigst, ne? Also wenn du ihn halt oben nicht zum Drehen bringst und der Flieger dann rückwärts ein Stückchen fällt. Die Gefahr ist halt, dass wenn du da die Ruder nicht vernünftig festhältst, dass es dir dann die Ruder gegen Anschlag knallt. Und,
okay.
Ne? Ja. Und da kann schon was kaputt gehen. Das will man eigentlich nicht. Also das ist so diese, wenn dir beim Kunstflug in der Ausbildung halt der Turn komplett vergeigt, dann heißt halt immer halt mit aller Gewalt die Ruder fest, dass dir das nicht passiert.
Mm. Okay, ja. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich in derselben Playlist irgendwo drinne wurde ich dann hingeleitet zu einem Video. Da habe ich die Frage an dich, das ist auch ein Instagram-Video und da sieht man auch, wie jemand über eine sehr breite Bahn mit relativ hoher Speed ankommt, ein Segelkunstflieger. Und der macht da, glaube ich, drei Loopings und dann macht er eine Platzrunde oder irgendwas. Die kinetische Energie, die drinne steckt in so einem Schnellanflug, wie viel Looping reicht das Ding? Ich meine, hast du
gerade mal kurz, was das für ein Flieger ist. Ja, das ist eine. Ja, also, ist nichts kunstflugtauglich, ist ein Standard-Janta, ne?
Ja.
Du siehst ja, es reicht für drei.
Ja, okay.
Ich meine, der Punkt ist eher so ein bisschen. Wie risikofreudig bist du vor allem bei dem dritten Looping, ne? Weil der ist halt dann schon relativ low energy und wenn da halt was schief geht, ja, das muss man wollen.
Naja, klar, logisch. Ja. Naja, gut, Low Energy, ich sag mal Herrn Bob Hoover, ne? Der hat das auch zur Perfektion getrieben, sein Energy Management, ne?
Ja, klar.
Ja, genau. Ja.
Das sind halt so Sachen, die. Ja, weißt du selber, da ist nicht viel Margin drin und wenn es halt dann irgendwie nicht klappt, dann geht es halt auch gleich katastrophal schief.
Also nur weil ich Bob Hoover gesagt habe, ich erwähne es mal, ich werde den Link reintun, Bob Hoover hatte solche ähnliche Dinge auch gemacht, hat er Loopings gemacht? Nee, aber der hat immer so Platzrunden gedreht und auch Rollen gedreht und das hat er mit zwei Motorik, dann mit einem Motorik und dann ohne Motoren gemacht. Und also es war für ihn immer eine Demo immer des Energy Management und dafür ist er sehr bekannt und sehr berühmt geworden. Ne?
Ja.
Sag mal, jetzt sehe ich hier so ein Bild in den Sendeplan. Ich glaube, das habe ich nicht reingepostet, oder hast du das gemacht?
Ja, das habe ich reingetan.
Ja.
Da gab es zwei Zusammenstöße oder Zwischenfälle, müsste man sagen, mit Drohnen. Das eine hier, das Bild, was ich reingepastet habe, ist ein Ultraleicht. Würde ich sagen, eine C42 oder sowas ähnliches. Und die hat es ziemlich, die Cockpit-Scheibe vorne ziemlich gebröselt und die Cowling auch.
Ja, die Cowling auch.
Drohne,
okay.
Ja, weil sie mit einer, also zumindest teilweise, weil sie mit einer Drohne zusammengestoßen ist. Es gibt keine, es hat ein Kollege, also ein Vereinskamerad von mir gepostet, der ist da gerade irgendwo in einer Flugschule, Ausbildung, tralala, und da steht der Flieger halt rum zum Reparieren. Ne? Also will sagen, der hat keine. Hat nicht gesagt, was für eine Drohne war. Ne? Aber es war sicherlich keine Reaper oder sowas, wie Bundeswehrkollege fliegt. Ne? Das hätte man in den Medien gelesen. Also es war mit Sicherheit irgendein Consumer-Ding.
Ja, genau.
Und also das willst du nicht ins Gesicht kriegen. Nee. Ne? Und
das beeindruckt, wenn ich das angucke, ist ja nicht nur, also die obere Cowling ist wahrscheinlich kaputt, die untere ist auch kaputt und die Scheibe ist ja wirklich, ne? Und der Propeller, weißt du das? Ne, was weißt du nicht, ne?
Das weiß ich nicht,
Okay.
Genau, ich habe da jetzt nicht viel mehr Erkenntnisse dazu. Und gleichzeitig gab es wohl einen Zusammenfall, wo ein Eurofighter, der, ich glaube, in Ingolstadt, also Manching, gelandet ist, eine Drohne erwischt hat.
Das habe ich
gehört. Dem ist, glaube ich, nichts passiert. Aber was das beides irgendwie deutlich macht, ist, dass das Thema Zusammenstöße mit Drohnen in Anbetracht von deren weiterer Verbreitung, glaube ich, schon langsam ein Thema wird.
Definitiv, ja. Vor allen Dingen, angeblich sollten die ja, ich weiß, diese Eurofighter, eigentlich sollte die Drohne ja, also dürfen sowieso nicht, aber rein technisch ja auch nicht können, weil sie ja eigentlich normalerweise da gar nicht starten wollen, ne, so.
Diese komischen, Drohnen-Sperrzonen.
Ja, genau, richtig. Ja, die angeblich ja programmiert sind, aber anscheinend ja kann man die schlank mal wieder rausmachen, wenn sie überhaupt drin sind. Ne?
Naja, und ich weiß gar nicht, also ich habe ja auch so eine DJI-Drohne zum Fotografieren und in so einer Sperrzone habe ich es noch nie probiert, aber ich kriege immer wieder Hinweise auf irgendwelche Enhanced Risk Zones oder so. Also insbesondere, wenn ich bei unserem Flugplatz damit fliege, zum Beispiel.
Ja.
Ist natürlich dann in Absprache.
Ja.
Also da ist schon was reinprogrammiert, aber es gibt ja auch diese Eigenbaudrohnen. Ne? Also insbesondere diese First-Person-FPV-Drohnen sind ja, also die kannst du auch kaufen, aber von den Experten, die sind ja alle im Prinzip selber gebaut. Und da das ist
First-Person sind die fliegen sie mit so Goggles, ne? Oder was machen die denn?
Ja, genau, und die auch schnell sind wie Sack und so Kunstflug und tralala und überhaupt, ne? Und nicht nur so ein fliegender Foto wie so eine DJI-Drohne da.
Ja.
Aber da ist ja mit Sicherheit nichts reinprogrammiert. Das ist ja alles Eigenbau.
Ja, klar, logisch. Wo war ich denn jetzt? In Hartenholm. In Hartenholm werde ich fliegen. Ich war in Itzehoe, Hungriger Wolf. Und da haben wir Traffic Pattern geflossen mit dem Kollegen hier, der wieder seine Lizenz machen wollte. Ne? Und da haben wir eben gesehen, im Endteil, also das war auch abgesprochen mit dem anderen, da war aber so ein Modellflugzeug. Das kreiste immer irgendwie, wir waren im Anflug und vor uns kreiste immer irgendwie Modellflugzeug. Dann hörte es, ging es weg, wenn wir waren, und dann kam es wieder raus. Ne? Also das war auch so einer, der abgesprochen, aber dann mit seinem Ding da im Flughafenbereich rum.
Das machen wir auch. Ja, also wir haben einen Modellflugplatz direkt nebendran.
Ah ja, okay.
Wenn man das koordiniert, geht das auch. Ist ja kein Problem.
Ja, vor allem, die sind ja auch vernünftig. Die wissen ja auch, was los ist.
Genau.
Ja, genau. Ja. Ja. Aber will natürlich irgendwie so ein Spacken da versucht, halt so einen landenden Eurofighter in Nahaufnahme zu kriegen.
Genau, ja. Im Wettbewerb um das geilste Foto.
Ja, genau.
Also das ist halt keine so gute Idee.
Ja, vielleicht ist das die Überleitung zu meinem nächsten eigenen Thema, was ich da irgendwie habe. Irgendwie ist, genau, ich habe da Instapilots rüber geschrieben. Ich habe nur jetzt... Ich höre ja diverse auch andere Podcasts, auch so Safety-Podcasts oder irgendwie sowas, und die beklagen sich darüber, dass halt der Trend dadurch, dass jeder sich selber gerne in Szene setzen möchte, ja, und immer die GoPros ja mit rein installiert und alles und sich jede Aufnahme mit, was sie gar nicht schlecht irgendwie bewerten, sagt die, dann haben sie wenigstens gutes Material und können den Unfall nachher gut analysieren.
Und Debrief, ja, genau.
Und Debriefing und sowas. Ich habe das jetzt auch gemacht, ich habe auch eine Kamera mit, als ich geflogen bin in Rotenburg, und dann kannst du denen das mal zeigen und so. Das ist nicht schlimm, aber sie haben irgendwie einen Trend dafür, dass Leute jetzt eigentlich nur noch fliegen oder gerade fliegen, um dann sich da selber in Szene zu setzen. Wir kennen ja das Thema mit dem einen, der sogar seinen Absturz da simuliert hat, ne? Nur für, um seinen Kanal zu bespielen sozusagen. Und dass da darunter die Sicherheit leidet, sie haben eine Anzahl von Unfällen, die sich erhöhen, und sie wissen nicht, woran es liegt, aber sie vermuten, dass es vielleicht eventuell auch damit zusammenhängt, ne?
Ja.
Ja, also ist so, ne? Und das einmal, deswegen habe ich das nur Instapilots genannt, und die anderes Thema, aber anderer Aspekt jetzt von der Sache, das hat nichts mit ich mache jetzt meine Insta-Pilot-Sache, sondern anderes Ding, was ich auch gehört, was ich auch sehr interessant fand, dass ja gerade eine sehr, sehr große Goldgräberstimmung ist, gerade in den USA, was Pilotenschein angeht, und dass die Qualität der Schulung wohl massiv runtergegangen ist, weil selbst die Fluglehrer ja eigentlich nur deshalb Fluglehrer sind, weil sie Stunden sammeln wollen, weil in Amerika gelten noch diese 1500 Stunden, die du brauchst, ob du nun eine super Ausbildung hast oder nicht. Also du kannst ja in Deutschland, kannst du ja, wenn du diesen Integrated Kurs machst und alles Mögliche, kannst du ja schon mit, ich sag mal, nach 250 Stunden im Cockpit sitzen, übertrieben gesagt. Aber das kriegst du hin, und in USA halt nicht, da brauchst du deine 1500 Stunden. Ja. Und der hat von einem Fall erzählt, da ist er geflogen mit einem Flugschüler, den sollte er jetzt irgendwie die Abnahme für den Solo machen oder irgendwas in dem Flying Club. Und der setzt sich rein mit ihm und sagt, ja, okay, dann zeig mir mal, wie du die erste Platzrunde fliegst. Und der guckt ihn so an, ja, und du machst den Motor an. Und er so, was? Ja, ich habe den Motor nie angemacht. Das hat immer der Fluglehrer für mich gemacht. Ne? Und weil der ist einfach, das war dem einfach scheißegal. Der wollte nur, du machst jetzt ja ein Solo und dann mache ich den nächsten. Der wollte nur dem praktisch minimal so beibringen, wer die Kiste landet. Der Rest war völlig wurscht. Ne? Irgendwie so. Also das habe ich gehört, dass das irgendwie, dass sie sich gerade so um die Ausbildungsqualität in den USA Sorgen machen.
Ja. Ja, da hätte ich auch schon zwei Kommentare dazu. Ich meine, das mit dem Insta, dass sozusagen die Selbstdarstellung zu Risiken führt, ist ja klar. Ne? Also ich meine, das ist ja altbekannt, dass Unfälle unter anderem auch dann passieren, wenn du deinem Kumpel mal zeigen willst, wie cool du fliegst. Und wenn du das indirekt über Instagram und Co. machst, ist es ja auch nicht viel anders. Wir hatten es, glaube ich, schon mal diskutiert bei den Wingsuit-Leuten.
Ja. Ne? Ja, ja, genau.
Da ist ja eine extreme Kultur des alles Aufzeichnens. Ne? Mhm. Und natürlich führt das dazu, dass du immer mehr riskierst. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollen?
Mhm. Ja.
Ja, und ich glaube, auch da wieder, Einzelfälle sind natürlich immer ausgenommen, aber statistisch würde ich sagen, ist das mit Sicherheit so.
Ja. Ja. Hm. Ne? Ach ja. Na gut, das wollte ich nur gerade so vom Herzen reden. Also, falls ihr irgendwie zuhört und achtet auf eure Qualität eurer Fliegerei, sagen wir so. Wenn ihr USA fliegt, achtet darauf, weil viele, die gehen ja auch in den USA, um Schein zu machen, an wen ihr da gerät, und dass es trotzdem eine vernünftige Ausbildung wird. Ne? Dass man da, also Motor anlassen gehört zu einer Ausbildung dazu.
Absolut.
Ja. Auch wieder ausmachen.
Wieder ausmachen und wissen, was passiert, wenn ein Vergaserbrand passiert. Das musst du sogar für die Theorie lernen und so. Ja. Also irgendwie, und so weiter.
Genau. Ja, bei den Diesel-Sessions habe ich es mal probiert, den Vergaserbrand hervorzuberufen, aber hat nicht geklappt. Das sind Einspritzer, die Diesel, so. Deswegen ja. Ich wollte gerade mal ein bisschen, einmal im Podcast mache ich einen Witz. Ich setze einen Kapitelmarker und setze so rein, so der Witz. Im Podcast. Witz,
okay,
genau.
Alles klar.
Witz im Podcast. Habe ich da noch? Genau. Hast du von dem Ding gesehen? Fatal Crash of Buck Yak 130 in Chittagong.
Negativ.
Das habe ich mal, oh, ich habe ja gerade was gemacht, das habe ich mal da reingepostet, weil, hast du dieses Video vom Vorfall dir zufällig angeguckt?
Negativ.
Negativ, okay. Das war ein Trainingsflug von einer JAC 130, das ist so ein militärischer Trainer und das ist in Chittagong. Chittagong ist in Indien. Und wenn man sich das anguckt.
Ah, jetzt Layer 130, ja, ja, sieht ganz schön aus, das Ding.
Ja, genau. Und in dem Video siehst du, wie er eigentlich entlang der Runway fliegt. Dann macht er für mich, ich interpretiere jetzt mal, was da passiert ist. Er macht eine Alien-Roll. Also einmal, er dreht sich einmal
Eine Rolle.
Eine Rolle, genau, eine Rolle. Zieht dabei aber nicht die Nase so richtig hoch und will vielleicht zwei Rollen machen, sodass er in der Rolle sinkt. Ne?
Scheiße.
Und Glück in dem Sinne hat, dass er, als er dann auf dem Boden aufprallt, er so eine Wings-Level-Attitude hat, also praktisch mit dem Belly auf den Boden aufkommt, dann wieder durchstartet. Und dann
durchstartet, also abprallt.
Abprallt, genau, sozusagen. und dann tatsächlich eine Runde fliegt, aber wahrscheinlich Tank angerissen und alles Mögliche kaputt und die Triebwerke dann noch irgendwann, und irgendwann sieht man wirklich, wie er, was eine sehr interessante Bewegung ist, er kippt, auf einmal geht die Nase nach unten, also er fliegt und wahrscheinlich durch einen Fehler im Hydrauliksystem, irgendwas, weil das alles mittlerweile kaputt ist und ausgelaufen ist, kippt die Nase im Flug einfach nach unten runter und die beiden ziehen dann die Reißleine und schießen sich mit dem Fallschirm auf. Leider ist er dabei einer gestorben, ich schätze mal, der war zu niedrig, ne? Und ich dachte nur, ich könnte mal mit dir sowas besprechen, weil wie du siehst, warum die da wohl gecrasht sind oder irgendwas. Also was?
Ja, also es sieht tatsächlich so aus, dass sie nicht nicht Höhe gehalten haben beim Rollefliegen. Mhm. Ne? Also entweder nicht genug ausgehoben vor der Rolle oder im Rücken nicht genug gedrückt.
Mhm, genau, genau.
Also so sieht's aus.
Ja, das ist nämlich so. Hier, vielleicht für Leute, dachte ich mir auch, wenn sie so kennen, wie sie mit dem Flieger so eine Rolle fliegen, dass man ja einfach nur so rumdrehen muss oder irgendwas, damit der Flieger sich einmal um die Achse dreht. Aber im Gegenteil, du musst ja den fehlenden Auftrieb, der ja auf einmal nach unten geht und in die andere Richtung geht und sowas, wenn du in verschiedenen Winkeln gerade bist, sozusagen, den musst du ausladen. In der Regel machst du vor der Rolle, ziehst du die Nase hoch und wenn du, na klar, wenn du auf dem Kopf bist, drückst du die Nase kurz, damit du wieder nach oben gewinnst und damit du überhaupt in derselben Höhe bleibst. Wenn du einfach nur dich drehst, dann passiert genau das, was da passiert.
Hängt natürlich vom Flugzeug ab.
Ja, klar.
In der F-16 damals musste ich das nicht, ne?
Weil du einfach
nur,
weil du dich zwei Sekunden gedreht hast wahrscheinlich, ne?
Ja, ein bisschen schneller.
Ja.
Aber nee, vor allem auch wegen Fly-by-Wire, ne? Also, wenn du da einfach nur Querruder gibst, dann macht der halt einfach eine Rolle.
Ja.
Punkt.
Okay.
Da musst du nichts tun. Und ich bin mir auch sicher.
Die Pitch selber dann? Versucht er die? Nee, das macht er nicht, ne? Dass er selber die Nase hochnimmt und dann... Nee, also
die Nase hochnehmen tut er nicht, aber er wird wahrscheinlich im Rücken selber ein bisschen drücken.
Ah, das meinst du, okay, gut, alles klar.
So meine ich, ne?
Ja.
Also du musst wirklich nur einmal Knüppel nach rechts, Knüppelwind in die Mitte. Also kriegt jeder Depp hin, also ich zum Beispiel. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass du bei einer, was weiß ich, High-End-Extra mit einer Rollrate von 500 Grad pro Sekunde.
Brauchst du es auch nicht.
Da hebst du nicht aus und da drückst du auch nicht.
Nee, klar, logisch.
Ja. Aber bei, in Anführungszeichen, normalen Flugzeugen schon.
Und
ich weiß nicht, mit der 21, ne, also Kunstflug, Training, Segelflugzeug, da bist du massiv am Arbeiten. Ne? Das Ding hebst du irgendwie 20 Grad aus vor der Rolle.
Oh Gott, ja.
Ja. Vielleicht aber bloß 15, je nachdem, wie gut du dann das im Rücken hinkriegst.
Mhm.
Und dann im Rücken tust du kräftig drücken und im letzten Viertel musst du dann mit dem Seitenruder stützen.
Ja, ja.
Okay. Also das ist wirklich eine Arbeit, da eine Rolle zu fliegen. Braucht auch bestimmt 20, 30 Sekunden dafür.
Ja, und hier sieht man ja auch, so richtig schnell ist er nicht in seiner Rolle, ne? Also wenn man sich das Video anguckt. Wie gesagt, ist alles verlinkt. Ich tue das auch nochmal rein, dass ihr das sehen könnt. Und,
eine relativ langsame Rolle, ja.
Ja, genau.
Ich weiß jetzt nicht, ob das schneller ginge.
Hm.
Also will sagen, was das Ding von der Rollrate hat, keine Ahnung.
Wir haben das im Simulator. Mit der 737 konnte man das machen. Ne? Ja, die hat ja keinen Fly-by-Wire und so. Hast die Hydraulik, also hast die Motion vom Sim ausgeschaltet. Und dann,
ach nee.
Ach ja, ja.
Bevor er seine Beine verknotet.
Er würde einfach stehen bleiben, der Sim. Und dann ja, auch genau. Flight Freeze machen und dann sagen, hier, das kann ich nicht machen, darstellen. Aber wenn du die Motion runterfährst, ne, den Sim runterfährst, dann kannst du es zumindest so machen. Und das war einem, wie du schon sagtest, das war, selbst in 90 Grad, das musstest du mit dem Ruder schon stützen, damit die Nase nicht runterfällt. Ne? Also auch da, weil er einfach die Rate nicht gebracht hat. Das war ja so ein 10-Sekunden-Ding, ne, sozusagen. Ja.
War es 10 Sekunden von der Rolle?
Ja, weiß nicht, wie lange das war. Also das dauerte.
Das reicht nicht.
Nee, meinst du, war länger, ne? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Mit dem 380 haben wir das nicht gemacht. Da könntest du aber natürlich, müsstest halt alle Protections ausschalten im SIM und dann könntest du es machen. Könntest du es mal ausprobieren. Ich weiß allerdings nicht.
Glaube ich ja. Warum hat es keiner probiert?
Vielleicht haben es welche probiert. Und
also mit Sicherheit.
Ja. Und wie gesagt, es gibt ja den berühmten, nicht so berühmt ist er gar nicht, gibt es ja diese Tex-Roll, ne? Die haben wir schon ein paar Mal gesprochen mit der 707, das ist der Typ gemacht hat. Und es gab ja auch die Geschichte von den Lufthansa-Leuten, die das mit der B27, das war ein Derivat der 707, gemacht haben. Und dabei haben sie leider ein Triebwerk verloren oder zwei und sind dann auch in der Folge danach abgestürzt. Also mit verloren meine ich wirklich verloren, ne? Die sind weg.
Okay.
Ja.
Okay.
Krass. Ich suche den Unfall raus. Der ist jetzt auch in im Sendeplan, ne? Genau.
Okay. Wow.
Ich habe hier noch einen anderen Unfall rausgesucht.
Mhm. Eine Karawan.
Mit einer Karawan. Ich dachte, den können wir besprechen. Den habe ich nämlich jetzt gerade gehört, natürlich bei unseren Freunden von den Airline Pilot Guy. Und da habe ich mir angehört, was sie da irgendwie erzählt habe. Und ich habe das versucht zu verstehen und habe es nicht verstanden. Da habe ich gedacht, dann lese ich mir das mal durch. Jetzt kann ich darüber erzählen. Ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe, aber ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber es hört sich
gut an.
Ich sag
dir Bescheid, wenn ich es nicht verstehe.
Hast du Lust, darüber zu reden?
Ja!
Ja, klar. Logisch. Ja, ich rede die ganze Zeit und du bist jetzt immer nur, Schatz.
Genau,
Schatz,
mein Job.
Genau. Jetzt kommen wir wieder in die Sidekick-Geschichte, ne?
Genau.
Nein. Also folgendes. Es ist ein Caravan-Unfall, der ist passiert am 24. Februar 2022, irgendwo, glaube ich, in Oceanside in Kalifornien. Das war eine Cessna Caravan mit einem, was für Triebwerk war das? Das war nicht das PT6, sondern das war die, Gott, das hat so einen dummen Namen. Das ist ein anderes Triebwerk, aber funktioniert im Prinzip sehr ähnlich, hat auch die sehr ähnlichen Kontrollen, wenn ich mir da den Blick angucke. Ihr guckt es gerade hier auf eurem Bildschirm, seht ihr den Power-Quadranten sozusagen. Also folgendes, die sind geflogen, haben ein, zwei Loads schon gemacht. Dann war ein Passagier mit, der hatte eine Einweisung sich geben lassen wollen und flog erstmal so ein bisschen mit, um sich das anzugucken, wie das so läuft. Und wurde auch gebrieft von dem Absetzpiloten, dass er jetzt, sagen wir mal, einen steileren Descent macht als vorhin. Und dazu hat er Folgendes gemacht. Dann hat er, ist im Sinkflug gegangen, die Gäste, sagen wir mal, sind hinten ausgestiegen, hat er auf Leerlauf gemacht, Klappen eingefahren, dann geht die Nase ja von alleine runter, ist seinen Turn gegangen. Und dann hat er Folgendes gemacht. Dann hat er den Propeller hat er so ein bisschen in Beta genommen. Ich bin gerade überlegen, hat er den wirklich in Beta genommen oder hat er nur den anderen auf Low Idle genommen? Oh, jetzt, guck mal, jetzt habe ich da, glaube ich, falsch geguckt. Ich glaube, er hat das in Low. Die Drehzahl kannst du von Flight Idle auf Ground Idle stellen. Und ich glaube, das hat er gemacht. Und dadurch, dass er den auf Ground Idle gestellt hat, wird die Drehzahl noch ein bisschen geringer. So.
Also er hat eigentlich nichts an den Anstellwinkeln der Propellerblätter gemacht, sondern er hat einfach nur die Drehzahl noch niedriger eingestellt, als man es in der Luft im Flight Idle eigentlich tun sollte.
Genau, richtig. Dadurch, dass er ein Manöver gemacht hat eine Hebelstellung benutzt hat, die hat es, glaube ich, mit dem Thrust-Lever gemacht, für die der Flieger nicht zertifiziert war, aber was anscheinend viele Leute mal immer so ab und zu machen. Und das hat nur die Konsequenz, dass ich fand das ganz interessant, man musste sich dann so ein bisschen beschäftigen darüber, wie der Propeller eigentlich funktioniert. Es gibt, die nennen das Fine-Pitch und grobe Pitch, die Einstellung. Fine Pitch bedeutet, dass der Propeller relativ, wenn du drauf gucken würdest, relativ flach ist. Ja, während also die grobe
ein geringer, halt ganz normaler Verstellpunkt, ja, oder?
Genau, es ist ein ganz normaler Verstellpunkt. Ein ganz geringer Einstellwinkel, das äußert sich dadurch, dass du...
Anstellwinkel,
dass du, wenn du drauf guckst, sieht er ganz platt aus sozusagen, ne, wenn du jetzt stehen würdest.
Er zeigt dir die breite Seite.
Genau, und die andere Stellung, der hohe Einstellwinkel, ist der, wenn er immer dünner wird, wenn du drauf guckst, beziehungsweise bis zu der gefederten Stellung. Das ist dann, wenn er in Segelflugstellung ist, ne, wenn er praktisch nur noch die flache Seite in den Luftstrom zeigt und dadurch den geringsten Widerstand liefert. Das würdest du einschalten, wenn du bei Motorausfall zum Beispiel. Ne?
Genau.
Dann würdest du ihn entfeddern. So, und die Propeller sind so designt, dass sie von alleine durch Federkräfte oder durch Gegengewichtkräfte immer in diese Featherstellung gehen wollen.
Genau, für den Fall, dass die Regelung ausfällt.
Ausfällt oder der Motor ausfällt oder irgendwas in der passiert, dann geht er in diese Featherstellung, sodass du den geringsten Widerstand hast und am meisten besten segeln kannst. Ist sehr nett, wenn der Motor irgendwie nicht geht. Ne? Irgendwas.
Genau.
Das heißt, das Einzige, um den in diese Featherstellung zu bringen, sind diese Federn oder Gegengewichte, die da dran sind. In die Feinstellung machst du das durch Öldruck.
Mhm.
So. Und der hat seinen Flieger durch diesen starken Descent und durch die nicht zertifizierte Stellung in ganz niedriger Drehzahl sozusagen in eine Stellung gebracht und die hohe Geschwindigkeit.
Wo es nicht mehr genügend Öldruck gab.
Doch, Öldruck wäre, glaube ich, gewesen. Aber das weiß ich gar nicht. Das ist, doch, der Öldruck steigt schon an. Er zeigt das oben an, dass du auch im Beta-Mode bist, sozusagen. Du gibst sogar eine Warnlampe dafür. Deswegen haben sie die ganzen Fotos da in den Dockets reingestellt, damit sie...
Sag mal, was ist Beta-Mode nochmal?
Beta-Mode ist dann, wenn er Rückwärtsschub liefert, praktisch.
Ach so, genau. Okay,
das ist die einfache Erklärung. Es gibt ganz komplizierte Erklärungen dafür. Die,
okay, bleiben wir bei der einfachen.
Ja, genau, also wenn du Schubumkehr praktisch sozusagen. Ne?
Ja.
Das bedeutet, dass er ganz, ganz flach ist, der Propeller. So, und wenn das... Und das kann passieren, dass wenn du jetzt wenn die Motordrehzahl niedrig ist und du auch eine hohe Geschwindigkeit einstellen kannst, dadurch, dass er ja dann in so einem Umkehrschubmodus ist, dass er sich aerodynamisch einloggt sozusagen, dass die Kräfte, die dann an den Blättern herrschen, größer sind als die Federkräfte, die wirken, um ihn herauszubringen.
Mhm.
Das ist ein seltener Zustand, aber er kann auftreten, wenn man das Ding falsch nicht zertifiziert bedient.
Mhm.
So, und der ist jetzt da angekommen, der hat dann irgendwann seine Sinkrate reduziert und wollte Gas geben.
Mhm.
Und die Drehzahl des Motors hat sich nicht erhöht. Er hat die Drehzahl auf Full Forward gestellt mit dem blauen Hebel hier von dem Schalter. Mhm. Drehzahl hat sich nicht erhöht. Er hat Gas gegeben, hat sich nichts passiert, weil einfach die Propellerblätter nicht mehr in Forward-Schub gingen. Und der hat dann natürlich die Sinkrate rausgenommen, ist in so eine Art Mini-Gleitflug übergegangen, aber es hat nicht mehr gereicht und ist kurz vor der Landebahn ist er gecrashed. Mhm. Also beide haben überlebt, teilweise schwer verletzt. Aber das ist, finde ich, ein sehr interessanter Unfall. Weil er so ein bisschen erklärt, ja, wenn man, also gerade wieder diese Hotshots, hier, ich optimiere mal die letzten 30 Sekunden bei so einem Run, um noch schneller runterzugehen, weil die anderen haben es ja auch gemacht und funktioniert ja anscheinend, aber du kannst dich halt in eine Lage bringen, dass du kommst da auch nicht mehr raus dann. Du bist dann in einer Phase, du kriegst den Motor aus diesem Zustand anscheinend, nee, also nicht mehr, vor allen Dingen nicht in der Zeit, die du dann hast.
Mhm, raus, genau.
Ne? Ja. Und das fand ich schon sehr spannend. Wahrscheinlich musst du ihn dann die Nase hochziehen, ins Stall bringen und dann würde er da rausgehen und dann muss er erstmal eine Leistung anlegen und
Ja, das ist ja ein übliches Verfahren. Ne? Das war doch auch, glaube ich, da Boeings Vorschlag mit dem, wie hieß es bei der 37 Max? Das komische System da, hab's vergessen, wie es heißt.
Du meinst jetzt das MCAS oder was?
Genau. Da war doch auch irgendwann mal, du kannst irgendwie dann so mehr oder weniger die Kiste irgendwie negativ drücken, dass die Last vom Höhenruder geht und dann kannst du wieder zurückdrimmen oder irgend sowas, ne?
Ja, unload the airplane.
Unload the airplane,
unload
genau.
The airplane, und, ja.
Genau.
Dazu musst du Luft nach unten haben, ne? Weil wenn du deine Nase nach unten hast.
Das war ja so peinlich, dass sie das vorgeschlagen haben.
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Okay. Ja. Okay, also dein Punkt ist jetzt quasi don't use the airplane in non-certificated ways, oder?
Genau, richtig, don't use the airplane. Interessanterweise gibt's du kannst sie auch, also gewisse Motoren kannst du auch für an gewissen Flugzeugen vor allen Dingen, kannst du zertifizieren oder zulassen, dass sie auch mit Rückwärtsschub in der Luft funktionieren. Ich glaube, die Pilatus Porter,
genau,
die kann das ja wohl, glaube ich, ne? Die hat aber auch eine andere Aerodynamik, andere Design, ne? Alles, was da drum ist, aber die hat auch eine PT6 drin. Wobei, der hatte ja keine PT6, der hat, Gott, wie heißt die denn? Ich habe noch einen anderen Kumpel, der fliegt ja hier im Verein auch eine Caravan, und die hätte jetzt auch diesen anderen Motor drin.
Allison sind doch, gibt's doch noch, oder?
Wie bitte?
Allison sind doch auch Allison, noch so,
ja,
Standardturbinen. Ja.
Und die hat also auch, die PT6 hat ja so einen Freilaufrotor drin.
Ja, genau.
Und das hat die nicht. Die ist auch lauter am Boden, weil man da direkt praktisch auch in den, weil das Sound direkt aus dem heißen Kreis rauskommen kann. Weil du, wenn du die Lufteinsatz führt, die direkt in die, wie beim Jet, ne, guckst du da direkt in das Triebwerk irgendwie rein sozusagen. Deswegen ist die lauter. Und da musst du den Propeller auch anders einstellen. Und der Kollege, mit dem ich da aus meinem Verein hat erzählt, die ist ein bisschen nicht gut eingestellt, wenn die in den niedrigsten feinen Pitch ist, ne? Ist sie so eingestellt, dass sie fast mehr Widerstand als alles Mögliche erzeugt. Man sagt, es war im Landeanflug und hat dann die Leistung auf Idle genommen, um den Flieger dann aufzusetzen, und da musste er mit beiden Armen auf einmal ziehen, weil das Ding auf einmal wie eine Bremse anging und den Flieger nach unten gedrückt hat. Ne? Da muss der Prop noch anders eingestellt werden. Du kannst sie ja einstellen dann, ne, wie viel Pitch die irgendwie haben müssen. Hier steht drin, 5,5 ist das niedrigste. Ich glaube, 5 irgendwas wäre die nächste, der Propeller-Pitch. Ne? Und sonst ist er dann im Beta, ne?
Ja. Wir waren am Wochenende kurz in Tannheim, so zum Sonntagnachmittag halt Flugbeschäftigungstherapie, und da haben sie auch Sprenger mit einer Porter, und die stand schön elegant rückwärts eingeparkt am Boden mit ihrem Verstellprop, ist schon geil.
Ja, okay. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ne? Ich gucke gerade noch, ob da hier endlich mal finde, welches Ocean Air Californian, welches Triebwerk da hat. Das ärgert mich.
Ich habe gerade auch schon gegoogelt, PT6 Alternatives, aber nichts.
Ja, aber es geht ja speziell hier um diesen Unfall. Und auch vor allen Dingen, was er jetzt gemacht hat an dem, das ist das andere Docket, was ich da rausgeholt habe. Das ist gar nicht der Final Report. Der Final Report ist das hier. Und da steht drinne SC-Holzer, Traffic Pattern, und was er hat, warum hat er das gemacht? Hat ihr noch einen Augenblick Geduld, Hörer? Eine Supervan ist das. Supervan, und die hat ein anderes Triebwerk und die nennt sich einfach nur Supervan, weil sie dann eine andere, glaube ich doch, hat.
Supervan.
Turning the
Ja, genau. Honeywell TPE 331.
Ja, genau.
Genau. Das war das, was ich auch unter Alternatives gefunden habe. Das hat mir dann aber nichts gesagt, dann habe ich weiter gegoogelt.
Okay. Und also er hat praktisch, ja, er hat unter Idle gezogen und hat den Lock gezogen, den man ziehen muss, um in dieses Beta reinzukommen, ne? Das sind so zwei Hebel, das seht ihr auf dem, könnt ihr auf dem Foto sehen, der da im Sendeplan drin ist, ne? Das sind so zwei Loks, die muss man so mit der Hand hochziehen und dann erst kann man den Hebel praktisch im Beta ziehen. Der wird auch sehr laut, ne? Und klar, ich kann mir vorstellen, da kannst du enorme Sinkraten mit erziehen, aber wenn der da stehen bleibt, das wäre doof, ne? Also, war das für dich auch interessant?
Also jetzt im Sinne von konkretem Praxisnutzen nicht so.
Okay.
Aber genau, nee, klar, absolut. Ich meine,
ja, cool. Und du weißt ja, wenn ich mit dir rede, muss ich immer was Militärisches rausholen.
Echt, oder?
Oder?
Okay.
Nicht?
Nee, nicht unbedingt.
Ach so. Nee, aber habe ich so das Gefühl, dass ich das immer mache.
Aha.
Ich habe einen alten Artikel gefunden.
Aha.
Der ist über einen alten Unfall von November 12, 2015. Wir hatten nochmal, so wie bei Boeing gesagt, auch so Systemfehler, ne? Wenn eine Airline irgendwie im System Fehler macht oder ein Hersteller oder irgendwas. Und dieser Unfall, der hier passiert ist, hast du schon mal was von der AC-130J gehört?
Natürlich.
Ah, war ja klar. Ich finde das. Ich musste erstmal angucken, was ist überhaupt ein Flieger? Es ist ja eigentlich eine Herky, ne?
Ja, ja, klar. Aber alles ist eine Herky.
Wie bitte?
Ja, ja, genau.
Ist eine Herky, aber das Konzept Gunship, das ist mir echt neu. Wobei ich glaube, ja, ich habe es in irgendwie so einem blöden Transformer-Film mal gesehen, so ein Ding.
Ja, die Gunships, die kennt man eigentlich schon so aus der Vietnamzeit.
Genau. Ja, aber da waren es Hubschrauber eher, ne? Oder was?
Nee. Ja. Gab es die 130 auch schon, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht auch der Vorgänger. Mhm. Und der Punkt ist, dass man so denkt, das wäre irgendwie veraltet und sowas, hat doch heute keiner mehr, ne?
Also wir müssen beschreiben, was das ist von Hör. Das ist eine Herkules, genau. Also wo links und rechts, aber auf einer Seite zwei riesige Kanone. Wie bitte?
Nur links, genau.
Was? Nur links.
Nur links? Nee,
achso, ja, nur links zwei riesige Kanonen raus, kann man sagen. Also riesige,
genau,
Dinger rausschauen. Ne?
Genau, also die hat quasi fast schon so haubitzengroße, ich weiß die Maße nicht genau, die Kaliber, Kanonen, die zur Seite rausgucken, und der Flieger muss quasi kreisen, um ein Ziel zu bekämpfen. Ne? Und wie gesagt, das klingt so ein bisschen nach sozusagen vor
Pirates of the Caribbean, ne? So ein bisschen. So mit Kanonen sich an der Seite beschießen, sozusagen.
Ja. Genau. Ja. Und die Dinger verwendet ja heute, also die sind in der Mainstream-Militär, sind ja nicht mehr im Einsatz, aber die Special Forces haben die Dinger noch.
Ah, okay.
Und natürlich heutzutage mit jede Menge Sensorik und automatischem Zielen und Zielverfolgung und automatischem Läutermodus und so, ne? Das ist Hightech. Mhm. Aber ich finde es auch erstaunlich, dass es die noch gibt.
Mhm. Was sind Special Forces? Also, ja, ich weiß, was Special Forces sind, aber welches Einsatzszenario könnte man sich da vorstellen? Also da, wo es keine Luftverteidigung gibt, ne? Wo du irgendwelche bösen Jungs in ihrem Haus irgendwie platt machen möchtest, ne? Oder irgendwas.
Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viel von dem, was die treiben, halt inzwischen zukünftig durch Drohnen ersetzt wird. Aber das Gute, ne? Bei Waffen immer so in Anführungszeichen setzen, aber das Gute ist halt, die sind halt im Zweifelsfall flexibler, weil halt Leute drin sitzen und so, ne?
Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall ist dieses eine neue Version wurde getestet von dem, ein Prototyp. Mhm. Und die haben ein Lock-Test, nennt sich das, Side-Slip-Lock-Test gemacht. Also die sind mit niedriger Geschwindigkeit wahrscheinlich geflogen und haben vielleicht auch ein Triebwerk auf einer Seite idle genommen und sind so ein Side-Slip geflogen, also haben ordentlich ins Ruder reingetreten dabei. Und dabei ist die Kiste gestallt. Die waren schon hoch genug in 5000 Fuß oder irgendwas in der Art, wenn ich das so richtig interpretiere, sind aber dann de facto sind gestallt, haben sich sofort auf dem Rücken gelegt, und man sieht ja so ein Bild, dass sie praktisch dann mit so einer 90, also mit so einer fast Nose-Down-Attitude auf dem Rücken waren und dann natürlich die Recovery gefahren haben, indem sie sich erstmal gerade gedreht haben und dann ordentlich gezogen haben, um aus ihrem Dive dann wieder rauszukommen, und und dabei waren Landeklappen ausgefahren und haben 3,1 G gezogen, und das ist selbst mit Landeklappen ausgefahren, also oder gerade wenn die Landeklappen ausgefahren
sind. Gerade,
ja. Ist das zu viel? Sag mal, sehe ich da ein Bild von innen?
Ja, ich habe gerade ein bisschen rumgegoogelt und habe ein Bild von innen
gefunden. Das sind Haubitzen. Ich dachte zuerst, es ist einfach eine großkalibrige Maschinenpistole. Nein,
das Ding hat mehrere Waffen, die zwei rausgucken, zwei oder drei verschiedene.
Ja.
Ne? Genau, und das ist eben die größte.
Gott, das ist ja auch richtig schwer, was da drin sein muss und so.
Ja, das ist fast so Panzer-Style.
Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist echt ein ganz. Das ist ja wirklich wie. Ja, Piraten der Karibik, ne? Fliegst nebeneinander und beballerst dich, ne? Oder was?
Nein, das ist nicht Luft,
ja,
Luft.
Ja, weiß ich, aber sieht schon ein bisschen abstrakt aus, aber das ist ja abgefahren. Ja, das Bild tue ich auch mal mit rein. Danke dafür. Ja. Damit ihr mal Bild habt, wie das von innen aussieht. Naja, auf jeden Fall, das fand ich ganz interessant, wenn du da weil wir haben doch über verschiedene Systeme, über Systemversagen oder irgendwas davon geredet. Und hier geht der Final-Bericht ganz konkret darauf ein, den habe ich auch verlinkt, dass dass dieser Test praktisch außerhalb nicht der Zulassung oder sowas, sondern dass sie eigentlich hätten andere Unterlagen hätten einfordern müssen für das Flugzeug, aber das haben sie nicht getan, oder es hätte Geld gekostet, und das wollte die Army oder die Luftwaffe dort nicht bezahlen. Dann haben sie Testverfahren ausgedacht, die dieses Flugzeug, sagen wir mal, nicht zugelassen waren oder nur für andere Flugzeuge waren, für einen ähnlichen Typ und so. Und selbst der Leiter dieses Testdings hat die Unterschrift da verweigert zu nehmen, sagt dann, nee, das ist mir irgendwie alles zu fishy. Und dann hat seine Unterschrift zurückgezogen von dem System. Und dann haben sie es aber irgendwie trotzdem gemacht. Wahrscheinlich hat der obere einen weiter darüber gesagt, oh, das machen wir jetzt trotzdem. Ja. Und am Ende, da ist jetzt keiner zu Schaden bekommen, außer dass das Flugzeug überstresst ist und verbogen worden ist und hat mehrere hundert Millionen jetzt da in den Sand gesetzt. Und das finde ich auch interessant. Das ist auch so, ja, hat immer funktioniert, machen wir das mal weiter und lass mal ausprobieren. Und dann nur kleine, außerhalb der Zertifizierung durchgeführte Manöver und schon kommt dabei sowas raus. Ne? Also ich fand's spannend, wie gesagt. Ne?
Ja.
Ich bin manchmal langweilig, ich weiß.
Nee, also, was schätzt du, wie viele Leute, wenn sie jetzt in so einem Verein ein Flugzeug fliegen, ein neues?
Ja.
Also neues, also für sie neu.
Mhm.
Wie viele davon lesen und verstehen das Flughandbuch und können hinterher einfache Fragen beantworten zu irgendwelchen Geschwindigkeiten oder Lastvielfachen und so weiter, zulässigen?
Ja, ja. Okay. Ja. Ne? Ja.
Also wir haben, als wir unsere Bristell gekauft haben vor inzwischen knapp zwei Jahren, da hatten wir auch einen neuen Ausbildungsleiter und der hat tatsächlich einen kleinen Test gemacht. Ne? Also da musstest du, wenn du den Flieger fliegen wolltest, musstest du so eine kleine Theorie-Mini-Prüfung machen, wo so mal ein Weight and Balance du machen musstest und ein paar wesentliche Zahlen, also Geschwindigkeiten wurden sozusagen abgefragt und so die ein oder andere Power-Setting, ne, was weiß ich, im Gegenanflug mit Klappe 1, Höhe halten bei der Geschwindigkeit von 74 Knoten, ungefähr was für ein Power-Setting brauchst du da, ne? So ein bisschen dieses
Pitch-Power-
Fliegenartige, zumindest mal für solche in Anführungszeichen kritischen Flugzustände wie die Landung. Und das war das erste Mal, dass wir das gemacht haben und fanden auch viele, ja, du musst das Handbuch lesen. Also will damit nur sagen, das wird oft sehr kavaliersmäßig behandelt. Ne? Von wegen zertifizierte Verfahren und so weiter.
Ja.
Zum Beispiel auch Notverfahren. Da stehen im Handbuch üblicherweise irgendwie 10 Seiten drin. Ich garantiere dir, machst du random Stichproben, niemand kann dir da irgendwas dazu sagen.
Ja, okay. Ja. Aber wobei, das sind auch keine professionellen Piloten, ne? Also die da.
Nee, natürlich nicht. Nee. Aber ich versuche ja gerade den Bezug herzustellen zu meiner Fliegerei, dass das halt extrem locker genommen wird und dass es vielleicht nicht immer eine gute Idee ist. Ich meine, wir haben gerade über die Caravan geredet, ne? Und dieses Locking von dem Propeller. Nur ist eine Caravan auch keine Jodel, aber trotzdem ist schon näher an der Art von Fliegerei, die wir betreiben.
Ja. Was du sagst, ist mit neuer Ausbildungsleiter oder sowas. Wir haben auch einen neuen Ausbildungsleiter im Verein und der hat eine neue Standardisierung angefangen. Und wir hatten, glaube ich, das Thema auch schon mal gehabt, dass wir in unserem Verein nichts bekommen, auch es gibt ja manche Vereine, kriegt der Fluglehrer 5 € oder sowas, wenn er sowas macht.
Ja,
ne? Bei uns ist nichts, ne? Und im Gegenteil, wenn wir selber was fliegen wollen, müssen wir natürlich bezahlen, kriegen auch keinen reduzierten Preis an den Fliegern.
Ja.
Und der neue Ausbilder hat gesagt, ja, ich mache jetzt eine neue Standardisierung, weil die alte ist schon lange, lange her und wir müssen mal wieder ein bisschen neue Struktur reinbringen, was wirklich gut war und gut ist und weil das auch gut gemacht hat. Aber einige Fluglehrer, möglicherweise habe ich das, glaube ich, schon erzählt im Podcast, die haben gesagt, nee, das mache ich nicht mit, weil das muss ich ja jetzt bezahlen. Ja.
Wie? Also was musst du da jetzt bezahlen?
Na, ein Standardisierungsflug. Also er hat selber irgendwie 4 Fluglehrer standardisiert. Und jetzt, die haben dann uns weiter standardisiert und jetzt dann, erst wenn du die Standardisierung gemacht hast, kannst du weiter wieder Unterricht geben. Ne?
Ja.
Und es gibt halt ein paar Handvoll Fluglehrer im Verein, die sagen, nö, das sehe ich nicht ein, dass ich hier dafür nur Geld bezahle. Ja.
Indem Erzähl sie einen mal Flug ausgeben. Ein paar Beispiele, was in so einer Standardisierung dann gemacht wird oder was da standardisiert wird.
Also er hat erstmal die Trainingspattern, hat da nochmal alles standardisiert und hübsch aufgeschrieben. Dann hat er vor allen Dingen Wert drauf
gelegt. Was heißt Trainingspattern? Platzrunden.
Platzrunden.
Okay. Ne? Also Höhe, Geschwindigkeiten, Power Settings.
Genau. Okay. Wie viel maximal Bang Angle du haben sollst, dass du nicht, ne, und sowas. Ne? So ein bisschen nochmal, so ein bisschen besser und deutlicher aufgeschrieben, aber die existierten im Prinzip auch schon vorher. Aber er hat zum Beispiel mit dem Bang Angle, hat er das, glaube ich, neu reingeschrieben. Dann nochmal die Verfahren, dass du abhebst, dass du dann, wenn du dann abgehoben bist, dass du spätestens in 200 Fuß oder 100 Fuß auf deine VY gehst. Also nicht nur konkret mit der Cessna, dass du da nicht mit 65 abhebst. Ich glaube, dann auch mit 70 weiter fliegst, sagen wir mal so, wenn ich jetzt die Geschwindigkeiten richtig im Kopf habe, dass du ein bisschen präziser fliegst, ne? Wann du die Fuelpumpen und sowas ausmachst, dass du am Boden, wenn du rollst, keine Checklisten irgendwie in die Hand nimmst, sondern nur, wenn du stehst, ne? Und noch so ein paar andere Sachen, da müsste ich jetzt nochmal nachdenken, irgendwie, die für mich selbstverständlich waren, aber
dann verstehe ich, was du meinst, ja.
Die einfach so ein bisschen, das war nichts Kompliziertes, überhaupt nichts, ne? Aber er wollte einmal nochmal, dass jeder genau weiß hier, dass darauf legen sollten wir Wert legen und die Standard-Landeklappen, die man macht und überhaupt und vor allen Dingen war das auch nochmal, das war gleich verbunden mit einer Einweisung auf ein Flugzeug, was lange 3 Jahre nicht geflogen werden konnte, weil der neue Motor eingebaut worden ist und diese Maschine ist ein bisschen zickig, wenn du sie stallst. Und das auch nochmal.
Was ist das für eine Kiste?
Das war eine Cessna 150, die hat aber einen größeren Motor drin mit 150 PS.
Ah ja. Okay.
Also die ist einfach nur lauter und schwerer vorne geworden. Mehr, also, und steigt besser, weil schneller ist sie auch nicht geworden, aber dafür trinkt sie jetzt mehr.
Ja, aber ich finde es auch tatsächlich wichtig, dass man gerade in der Fluglehrerriege solche Sachen standardisiert, weil es gibt nichts Nervigeres als Flugschüler, bei mir nicht so lange her beim Motorflug, ne? Wenn dir dann jeder was anderes erzählt.
Ja, genau.
Also das nervt.
Ja, und dann ist noch was anderes letzte Woche passiert. Das war ein schönes Bild. Hast du das Bild gesehen, was da zufällig rumging?
Nee.
Dann musst du mal auf den
jetzt habe ich es gesehen.
Ja, auf den Link gehen und so folgendes. Da hat also ein Krabbenkutter einen richtig dicken Fang gemacht, würde ich sagen. also hier, was hat das auch einer so in der Telegram-Gruppe kommentiert, fand ich ganz witzig. Da ist ein Ultralight, der so ein bisschen aussieht wie ein alter Doppeldecker sozusagen, ist aber ein moderner Doppeldecker. Ich glaube, der hat auch Bespannung und alles, ist ein Ultralight, Delta Mike Registrierung. Und der war irgendwie auf dem Weg nach.
Da steht da sogar das Kennzeichen.
Ja, das hat, der war auf dem Weg Richtung, Helgoland. Und da hat der Motor aus.
Platzer Kiebitz ist das.
Ja, kennst du den?
Nö, aber ich habe es gerade gegoogelt.
Ja. Hättest auch auf den Link klicken. Hättest auch auf den Link klicken können, der da unten drin steht im Sender.
Ah ja, okay.
Ja, gut. Ja. Und der ist im Not gewachsen. Wahrscheinlich war da so ein Krabbenkutter in der Nähe oder irgendwas. Und der hat ihn halt schönerweise richtig schön am Haken genommen, ne? Und hat ihn dann reingeschleppt im Hafen. Das fand ich irgendwie, das ist irgendwie ein witziges Bild, oder?
Ja.
Ja. vor allen Dingen, ich habe so das Bild, wenn du wenn du da guckst hier auf dem Bild, du siehst, da hat er tatsächlich einen Reifen verloren. Das ganze Fahrwerk ist halb rausgerissen. Siehst du das zufällig?
Kann man mal gucken.
Wenn du einfach
das stimmt.
Ja.
Der eine Reifen, der ist natürlich jetzt teuer, dass der fehlt. Die Tatsache, dass alles andere verbogen und nass und versabbert ist, nicht so schlimm, aber der eine Reifen.
Meinst du, das wäre es jetzt gewesen? Die ganze Kiste ist doch hier Schrott, oder? Die ist
meine Ironie nicht rausgehört.
Ja, okay, gut, ich verstehe schon. Nein, aber weil Doppeldecker, nein, nicht Doppeldecker, aber Ausziehfahrwerk bei der Notwasserung ist halt immer irgendwie schlecht. Du machst garantiert.
Was ist ein Ausziehfahrwerk?
Kein Einziehfahrwerk. Ein festes Fahrwerk.
Ja, okay. Oh Gott.
Ausziehfahrwerk, okay, das merke ich mir. Also, wenn du das auf Wasser, dann legst du die meisten auf den Rücken, ne? Oder geht kaputt oder irgendwas. Ist halt sehr, 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 sehr ungünstig. Naja.
Ja.
Wo ich doch gerade über Unfall rede, das steht jetzt nicht im Sendeplan drin. Ich bin da in den Newsgroups, bin ich drauf gestoßen, weil du, wie gesagt, deswegen Standardisierung und Sicherheit oder irgendwie sowas, da war eine kleine Gruppe. Ich finde mal diesen Artikel raus. Das war, da ist einer gestartet, auch mit dem Ultralight. Die haben die eigentlich alle Fallschirme, die Ultralights?
Das Flugzeug, ja, hat vorgeschrieben.
Vorgeschrieben, ne? Hätte er hier eigentlich auch einen Fallschirm ziehen können? Dann?
Ich weiß jetzt nicht, wie der jetzt da abgestürzt ist. Wir sehen ja nur das Rausfisch. Beim Rausfischen hilft der Fahrer schon offensichtlich nichts mehr. Ja, wahrscheinlich schon. Aber
Nee, weil ich habe nämlich letztens, da war nämlich die Diskussion auch irgendwie, dass in Mannheim auch ein Ultralight abgestürzt und der ist,
okay,
der hat eine Umkehrkurve geflogen, der ist bis 1500 Fuß gekommen, und dann hat er irgendwie eine Umkehrkurve geflogen.
1500?
Ich glaube ja.
MSL oder was?
Ja, ich glaube ja, ich muss den Artikel jetzt wirklich mal raus, das ist jetzt unvorbereitet, ne? Also ich kann das irgendwie, irgendwie nachholen, beziehungsweise ich kann hier woanders, gucke ich mal nebenbei in meinem iPad dann rein, da habe ich das, der ist bis 1500 Fuß gekommen.
Mannheim und ist wie hoch? Warte, ich guck gerade. Mannheim ist 300 Fuß hoch, 1500, 1200. Das kann man eigentlich schaffen, eine Umkehrkurve, ne?
Ja.
1200 Fuß über Grund, das geht.
Ja. Kleinflugzeug im Mannheimer Industriebiet notgelandet. Und der hat sich eine Straße ausgesucht, aber dann ist er ein bisschen an der Oberleitung von der Bahn irgendwie hängen geblieben. Und hat sich dann da hingesetzt. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wenn man hat irgendeiner Notlandung, hat er noch, wahrscheinlich, wenn er kurz noch startet. Und der hatte also praktisch nicht, der ist, scheint halt nicht seinen Schirm gezogen zu haben, beziehungsweise vielleicht war er auch nicht hoch genug.
Mhm.
Das kann natürlich irgendwie auch noch. Hier sind seine, guck mal, die Leute in der Newsgroup sind doch schon manchmal irgendwie, obwohl das so ein altes System ist, der ist hochgekommen. Man sieht es hier, maximale Höhe, kann ich das irgendwie mehr anzeigen, wenn ich da draufklicke?
Oder willst du mir vielleicht den Link irgendwie zur Verfügung kommen lassen?
Dann, der ist, ja, dann kann ich dir jetzt, ich kann dir mal das Ganze irgendwie, die ganze Seite, da muss ich ja eben drauf drücken. Oh, jetzt gucken wir alte Leute wieder beim Teilen. Teilen. Ich schicke ihn dir aber eben ganz kurz mal per E-Mail, ne? So kommentarlos. Wenn meine Tastatur Markus fällt, so dann geht er. So. Zack. Ist raus. Ich hoffe, das kommt auch gleich an. Ja, kommt auf an, aber ich weiß, ich habe, glaube ich, mein Ding so ein bisschen eingestellt, dass ich das noch einen Augenblick senden, widerrufen kann.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
Und vielleicht kommt er nicht gerade festgestellt. Und da haben wir nämlich auch ein bisschen diskutiert, dass einer hat zum Beispiel, der hatte gesagt, dass er seine Michael war das. Ich fliege ja inzwischen auch schon 2 Jahre so etwas mit Schirm, also ein Ultralight, und ich habe mir viel Gedanken gemacht, wann ich den Schirm nutzen würde und wann nicht. Und das ist gar nicht so einfach und klar, weil auch bei der Nutzung des Schirms sehr viel schief gehen kann. Also der funktioniert nicht 100% und ist nicht bei jedem Einzelnen auch nur Wasser und ist bei den einzelnen ULs auch nur rudimentär getestet. Das weiß ich nicht, was er damit meint. Ne?
Naja, dass es keine ausführliche Flugerprobung dafür gibt.
Nee, weil brauchen sie nicht, ne? Oder?
Also, das ist das, was er sagt, ne?
Ja, okay.
Ich hab das jetzt auch nicht. Also, der Link funktioniert nicht. Das kommt nur die ADS-B Exchange Homepage, aber egal.
Okay, alles klar. Gut. Ich schicke dir nochmal irgendwie zu, also ich finde das noch raus. Also er schreibt, wenn er nur halb rauskommt, ist es dann Todesurteil. Die Leinen können sich mit den noch drehenden Prop verhindern. Mit dem Schirm hast du kaum Einfluss drauf, wo du runtergehst. Zumindest nicht dann, wenn du schnell gehen musst. In Platzrundenhöhe zum Beispiel. Der Schirm braucht eine Mindesthöhe, das stimmt, ne? Wann würde ich definitiv den Schirm ziehen? Ein Luftzerleger, also eine Kollision mit jemand anderem. Die Steuerung defekt. Der Passagier darf ziehen, wenn ich ausgefallen bin, ne?
Genau.
Und Motorausfall über unlandbaren Gebiet, alpinen Wald, Wohngebiet oder breite Straßen. Kohlenmonoxidvergiftung.
Genau.
Ne?
Also was er im Prinzip sagt, ist, wenn der Flieger noch steuerbar ist und unter mir irgendwie halbwegs landbares Gebiet und selbst wenn dann der Motor ausfällt, das ist ja immer das, was im Prinzip mitschwingt, dann würde ich versuchen zu landen.
Hm. Okay.
Und das würde ich auch machen.
Ja. Weil.
Aber.
Ja. Hm? Ja, er redet weiter, ja. Schon.
Naja, aber ich meine, zum Beispiel, als wir da nach Lienz geflogen sind, da jetzt dieser Tage, da ist es halt schon auch so, ich meine, ich war jetzt mit dem Motorflugzeug unterwegs, also sowieso kein Schirm, aber trotzdem überlegt, so, an welcher Stelle der Alpenhauptkammüberquerung darf jetzt der Motor eigentlich nicht ausfallen, ne?
Mhm.
Weil du willst halt zumindest noch so weit gleiten können, dass du in eine Gegend kommst, wo das Tal mehr als eine Flügelbreite breit ist, ne? Also wo du halt irgendwie zumindest dir einreden kannst, dass du die Kiste irgendwie halbwegs überlebbar runterkriegst, ne?
Mhm.
Und wenn du da jetzt halt so einen Standard-Motorflieger annimmst mit einer Gleitzahl von, weiß ich nicht, 7 oder 8, ja, weiß ich nicht, also manche behaupten auch 10, aber...
Nein zu Stein, ne? Wie war das?
Ja, da darf halt dann über dem, also an der Stelle, wo du quasi den Hauptkamm über Schreitisch oder wo du drüber fliegst, in der sinnvollen Höhe, weiß ich, Flugfläche 100 oder 105 oder irgend sowas, da darf er halt nicht stehen bleiben. Ne?
Ja.
Und da würdest du dann einen Schirm ziehen, wollte ich damit sagen.
Ja, klar, logisch, logisch. Also ich vergleiche es nur mal mit der Cirrus, aber die hat nun eine ganz andere Geschwindigkeit, ne? Weil wenn du da nicht ein bisschen Landefeld hast unter dir, dann rauschst du da trotzdem mit deinen 60, 70 Knoten ran. Ich weiß nicht, wie langsam du deinen Ultraleiter verzögern kannst, sodass natürlich die kinetische Energie bei der Landung
100
oder
100 km/h, also ja. 55 Knoten.
Ja, ja. Genau. Und dann kannst
auch
du
nicht unglaublich langsam.
Nee, auch nicht unglaublich langsam, aber die Cirrus ist da schon echt deutlich schneller.
Ja, klar.
Ne? Und die hat ein richtig zertifiziertes System. Also da geht das Ding nach hinten raus, da kann auch nicht mit einem Propeller rausgehen und alles. Und das Ding ist getestet bis 180 Knoten, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ne?
Die wird auch regelmäßig von Kunden getestet. Ne?
Ja, also. genau. Also da ist wirklich Verfahren, wenn das Ding ausfällt, du bist 500 Fuß hoch, du ziehst die Leine, fertig.
Ja.
So.
Ne? Ja.
Klar. Einfach allein die Geschwindigkeit, die du hast, einfach um dein Feld zu suchen und mit der Rate, mit der du runtergehst, da wird dir gar nicht lange gefackelt. Und dein Flieger gehört nicht dir, ne? Das haben wir ja schon mal gehabt, in dem Moment, wenn der Motor ausfällt, sondern der Versicherung. Ja, ja genau.
Hey. Ja, aber trotzdem, also ich habe mir das auch schon ein paar Mal überlegt und ich finde es auch keine offensichtlich triviale Entscheidung. Und klar, ich meine, was du eigentlich machen müsstest, ist dir halt ganz, ganz, ganz klare Kriterien zurechtlegen, weil wenn du anfängst nachzudenken oder zu überlegen, dann hast du ja einfach komplett verloren, weil das geht ja gar nicht.
Ja. Na, auf jeden Fall, wie gesagt, hier ging es irgendwie auch gut. Er hat das irgendwie auch hinsetzen können, aber es hätte auch genauso gut schief gehen können. Ne? Und ich frage mich, ob da jetzt, wie gesagt, bewohntes Gebiet und so, hätte er da vielleicht auch lieber ziehen sollen, sozusagen. Aber du landest natürlich dann irgendwo unkontrolliert, ne?
Ja.
Da gibt es irgendwo auch so ein Video, das habe ich doch immer gesehen, auch von einem, ich weiß nicht, ob ich das so finde, mal gucken, ob ich das irgendwie reinbringe, wo wirklich einer gefilmt wird, weil er und landet mitten in so einem Wohngebiet mit seiner Kiste und irgendwie sowas. Ne? Das suche ich mal raus, vielleicht findet ihr das. Ne?
Ja.
Ja. Gott, sind wir eigentlich schon zum Ende? Ah nee, es kommen die Fragen an dich hier.
Die Fragen, die unglaubliche Menge von einer
Frage. Einer Frage, ja. Findest du nicht gut?
Doch, doch.
Ah, okay.
Aber wir werden da jetzt nicht noch eine Stunde dafür brauchen.
Nee, da hast du.
Also wir kommen dem Ende schon langsam nahe.
Ja, da haben wir recht. Was habe ich denn? Achso.
Ich will wissen, was ein Ringelpiez ist.
Genau, und zwar ist es eine Frage von Dennis. Frage an Markus. Was bedeutet ein Ringelpiez? Den hat er wohl eine Uhrzeit mit dran geschrieben im Segelflieger-Jargon. Das wäre laut Aussage des Piloten im Video noch eine Möglichkeit gewesen, die Situation zu verbessern. Und jetzt hat er einen YouTube-Video.
Muss ich das Video angucken, ab durch die Hecke. Ja, okay. Ein Ringelpiez ist im Prinzip, wenn du...
Kennst du das Video? Entschuldigung, ganz kurz.
Nee, aber ich brauch's gar nicht angucken. Ich weiß schon, was gemeint ist.
Oh, okay.
Also
kleinen Ausflug in die Hecke gemacht hat er.
Genau, also es ist ja offensichtlich, was da passiert. Da ist einer in die Hecke gerollt, ne? Weil er nicht bremsen konnte. Und das ist der Klassiker. Wenn du auf Bäume oder eine Hecke zurollst und du kriegst die Kiste nicht abgebremst, kannst du stattdessen einen Ringelpiez machen. Ringelpiez heißt, du legst eine Fläche ab und lässt den Flieger um die Fläche drehen.
Ah ja, okay. Gut.
Und bei der Gelegenheit ist dann auch gern mal der Schwanz ab.
Ah, ne?
Also da musst du halt im Servicefall drücken, damit der Schwanz hochkommt. Also in eine Hecke rein, denke ich, kann man wahrscheinlich schon vertreten, reinzurollen. Da wird man nicht dran sterben. Und ob jetzt bei dem Flieger mehr kaputt ist durch ein in eine Hecke prallen oder durch einen verkaputteten, vergorksten Ringelpiez, bei dem der Schwanz abdreht, das ist die Frage. Ne?
Okay.
Also Ringelpieze macht man natürlich in aller Regel nicht mit Absicht, ne? Sondern das passiert halt dann, wenn man beim Landen oder ganz schlimmstenfalls beim Windenstart nicht auf seine Fläche achtet und halt eine der Flächen Bodenkontakt kriegt und dann der Flieger halt, weil die halt abgebremst wird, um die Fläche dreht. Nicht immer 180 Grad oder so, aber das kann schon dumm gehen.
Also sich um die Hochachse dreht sozusagen. Ne?
Genau.
Ja, genau. Okay.
Genau, und also vor allem auf Flugplätzen, wo man das Mähen vernachlässigt.
Ja.
Nein, man muss ja überlegen, die Flugzeuge haben teilweise 20, 25 Meter Spannweite, wenn da irgendwas außen bremst, das hat einen riesen Hebel.
Ja. Ja.
Da, und die sind natürlich auch noch niedriger, die Tragflächen. Bei großen Fliegern hängen sie durch. Ja, beim Schlepp hast du manchmal das Problem, dass du den Flieger im F-Schlepp nicht komplett waagrecht halten kannst. Das heißt, die Fläche geht dann auch mal ein Stückchen runter.
Hm.
Und wenn dann da halt höheren Bewuchs hast, oder auch klassisch bei einer Außenlandung, wenn du auf den Acker musst, wo bewachsen ist.
Ja.
Und du kriegst die Fläche nicht komplett gehalten, dann drehst du halt im schlimmsten Fall den Flieger rum.
Ich glaube, das habe ich hier auch schon nämlich erzählt, das ist mit diesem ASD, ist meinem Lehrgangskollegen passiert vor x Jahren mit seiner Salto, mit diesem Flieger. Mhm. Da ist er auf, hat er mir erzählt, da hat er sich so ein Feld ausgesucht gehabt und sagt, okay, wenn ich mal hier verhungere, dann gehe ich auf dem Feld drin, das sieht gut aus, das sieht alles schick.
Mhm.
Und als er dann irgendwie 3 Wochen später da war, er hat leider nicht gesehen, dass es Maisfeld war.
Ja, ja.
Und dann der Mais war dann so hoch und dass er dann auch so ein Ringelpiez gemacht hat und der Schwanz war weg, ne, hinten, ja.
Bewässerungsgraben durchgeht oder ein Vermessungsstein drin steckt oder Zäune, die du nicht siehst. Hm. Das ist alles
nicht
so ohne, gerade in den Bergen halt.
Ja. Hm. Ja, genau. Okay, cool. Ich habe letztes Mal, ich glaube, hatte ich auch darüber geredet, ne, das war so ein Video von einem, der in so einem Berg, so eine Waldpiste da irgendwo geflogen ist. Ich glaube, haben darüber geredet und der hat seinen Flieger dadurch gerettet, dass er ihn, das war ein Taildrecker, dass er ihn praktisch auch umgekippt hat, sozusagen, ne, weil sonst wäre er weiter gerutscht und dann wäre er da irgendwie dem Hang runter, ne, und dann hat er ihn bewusst auch praktisch, was ja die Gefahr beim Taildrecker ist, ne, dass er da nach vorne überkippt, ne, das hat er ganz bewusst irgendwie gemacht. Um ihn zu retten.
Zum Bremsen.
Ja, um zu bremsen, genau. Naja. Ja, jetzt ist die eine Frage durch. Aber wir reden ja auch schon über eine Stunde. Also, wir plaudern auch irgendwie sowas. Ich habe hier eine Geschichte zum Ende rausgesucht. Ich weiß, du bist nicht ganz so ein Freund von diesen Geschichten von zu Ende, aber die fand ich irgendwie wiederum ganz, ganz interessant.
Ich habe auch noch einen Hinweis zu Ende nach deiner Geschichte.
Ach so, okay. Also, das habe ich nämlich jetzt auch wieder gefolgt. Das ist so Thema Presse. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch an den Flug Asiana Flug 214. Das ist ein, das war der Unfall gewesen von der Asiana in San Francisco, wo die, ich sag mal so, vergessen haben oder beziehungsweise gedacht haben, der Autosrass setzt die Leistung. Und sind in war ein Localizer-Anflug, ein Flug ohne Gleitkontrolle und sind praktisch in so einem Low-Energy-Situation reingekommen, weil sie kein Thrust gesetzt haben und haben dann gemerkt, dass wir stallen fast und ehe sich dann praktisch das Recover kommt in die Situation, sind sie kurz vor der Bahn mehr oder weniger mit einer hohen Sinkrate aufgeschlagen und dabei sind Menschen auch ums Leben gekommen, viele Verletzte, Flieger ist nachher ausgebrannt, vor allen Dingen deshalb umgekommen, dadurch ist es auch berühmt geworden, weil ich glaube 2 sind ums Leben gekommen, weil sie von der Feuerwehr überfahren worden sind in dem Gras, das da war. Ja, das war so sehr, sehr tragisch, das Ganze. Na, auf jeden Fall, und da macht man sich jetzt wirklich über den Humor streiten, hat in der NTSB-Präsentation, die es irgendwie 2 Tage oder 3 Tage danach gab, ne, hatte sich einer einen Scherz gemacht und hatte die Namen der Kabinen, der Cockpit-Besatzung da mit reingeschrieben. Und das so irgendwie so als Teaser oder irgendwie sowas. Die Kapitänsname geschrieben war S-U-M, Ting Wong, Wie, Tu und Lo und Ho und Li und Fug und Beng Ding O. Und wenn du mal das genau guckst, dann siehst du, das ist, der hat sich einfach einen üblen Scherz gehabt, wollte praktisch diese Präsentation irgendwie aufheitern und hat reingeschrieben, Captain Something Wong, We Too Low, Holy Fuck, Bang Ding Bow oder Oh, irgendwie sowas. Ja. Verstehst du das jetzt? Das ist also eine
Verballhornung.
Du hast es gleich am Anfang verstanden. Ne?
Das ist nicht neu.
Ja.
Den gibt es immer wieder mal.
Ja, den gibt es nicht mal. Ne? Den hat er da reingepostet. Was hat die Presse gemacht? Die hat irgendwie, gab es einen Leak von diesem Bericht und die hat das so ungeprüft veröffentlicht.
Und das die haben den Scherz dabei nicht erkannt.
Die haben den Scherz dabei nicht gekannt. Die haben gesagt, oh geil, wir haben die Namen, bloß zack, raus damit. Und haben das Ding so gepostet. Im Live-TV war das irgendwie irgendwas, ne? Wahrscheinlich frisch reinbekommen, jetzt Breaking News, Developing Story, holy fuck. Okay. Das wollte ich so als Geschichte am Ende bringen. So, aber du hast auch noch was reingeschrieben.
Ja, ich wollte auf einen anderen Podcast verweisen.
Oh, Konkurrenz.
Weiß nicht. Oh. keine Konkurrenz eigentlich. Und zwar gibt's ja in letzter Zeit immer mehr so auch Podcasts mit so einem, also von Militärpiloteuren, ne? Also quasi Airline Pilot Guy oder das, was du hier machst von Militärs. Und die meisten kennen sicher den Fighter Pilot Podcast, ne?
Genau.
Und jetzt gibt's da einen neuen, die Muvo und Gonki Show. Das sind halt auch zwei Ex-Militärs, Militärpiloten, die da halt irgendwie reden.
Ja.
Eigentlich immer ganz kurzweilig, aber dieses Mal hatten sie Kevin LaRosa als Gast. Sagt dir das was?
Überhaupt nicht, gar nicht. Also, ne? Wie heißt das der Podcast als solches? Wie heißt der?
The Mover and Gonki Show. Ich paste nachher einen Link rein. Anyway, dieser Kevin LaRosa, der ist einer der bekanntesten, vielleicht der bekannteste Luft-Luft-Filmer. Macht fast alles fürs Militär und für Hollywood.
Ah, okay.
Der betreibt unter anderem eine Phenom 300 mit entsprechendem Kamerapod und eine, was ist eine, L339 Cinejet, auch mit Pod vorne dran. Und der hat unter anderem die ganzen Luftaufnahmen von Top Gun 2 Maverick gemacht.
Mhm.
Und auch jetzt von dem neuen Blue Angels IMAX Movie.
Ja, ja, stimmt. Genau.
Und den haben sie als Gast und der erzählt halt so ein bisschen. Und das ist einfach geil.
Ah, oh, okay.
Das muss man sich anhören.
Okay, gut.
Also was weiß ich, während einer Blue Angels Vorführung da drin mit der Echo Ray quasi innerhalb von deren Vorführraum rumfliegen, um nahe Aufnahmen zu kriegen. Zum Beispiel.
Aber womit fliegt er das denn? Also das
mit einer Echo Ray. Hubschrauber.
Okay. Ja.
Oder zum Beispiel hat er die Genehmigung bekommen von der US Navy mit seiner Phenom, also mit seinem Business Jet, ne?
Mhm.
Einen Anflug auf einen Flugzeugträger zu fliegen, bis auf 10 Fuß runter. Mhm. Also der ist da in 3 Meter Höhe über den Flugzeugträger, quasi wie beim Go-Around.
Okay.
Haben sie ihm die Genehmigung gegeben, ne?
Fliegt er denn selber oder ist er nur der Fotograf? Okay. Ja.
Nee, der fliegt selber.
Okay.
Und sein Vater hat es auch schon gemacht. Und er ist als Baby, also unter anderem ist sein Vater den Airwolf-Hubschrauber geflogen.
Ah.
Für die Serie.
Ja, okay. Ja.
Und er hat erzählt, er ist schon als Baby in Airwolf mitgeflogen. Wenn halt irgendwie Vater zu irgendeiner Airshow mit dem Airwolf ist, war halt Mutter und er hinten drin. Und sind halt mitgeflogen. Also super geil. Toll erzählt und extrem coole Storys. Unbedingt anhören.
Ja, ich habe jetzt gerade die Airwolf-Musik im Kopf, aber.
Ja, genau.
Genau, ja. Ah, ja, ist cool. Ja, geil, höre ich ran. Vielen, vielen Dank. Und dieser Film hier, der läuft auch, das ist natürlich nicht IMAX, ne? Aber er läuft ja auch bei Paramount, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Wo läuft das hier? Ich habe Blue Angels, genau, der läuft bei Prime Video. Prime Video läuft da.
Amazon Prime Video, das habe ich tatsächlich schon auch versucht zu googeln, weil ich habe das auch gehört, dass dem so sei.
Ja.
Hab's aber nicht gefunden.
Also ich habe jetzt hier irgendwie
Amazon Prime Video und dann muss ich da wahrscheinlich Blaue Engel eingeben. Mhm. The Blue Angels Prime Video.
The Blue Angels, genau.
Also es gibt, ja, aber da steht.
Also ich habe das ja selber noch nicht geguckt, ne? Also ich habe das ja nur diesen, das bekommen sozusagen und.
Also es gibt hier einen Blue Angels Dinger.
Ja.
Documentary.
Documentary, aber das ist nicht der Film, meinst du, ne? Oder was?
Das ist eben die Frage.
Ich schicke dir das gleich mal so als Nachricht hier gerade, ne?
Ja.
Und kannst ja gucken. Also das habe ich im Kumpel bekommen. Ne?
Wo hast du das jetzt hingeschickt?
WhatsApp. Ich habe es über WhatsApp dir geschickt. Ne?
Okay.
Ja. Und vielleicht ist das jetzt der Film. Ist natürlich kein IMAX, ne?
Naja, klar, aber wenn es der gleiche Inhalt wäre, wäre schon ganz gut.
Ja, ja.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob das der. Lädt das scheiß WhatsApp hier nicht. Ob das der gleiche Film ist, warte mal. Ja, genau, den habe ich auch gefunden gehabt.
Mhm. Okay. Naja, unsere Hörerinnen werden uns das bestimmt erzählen, wo das denn noch
liegt. Weil ich habe den heute Morgen, guck mal, da steht oben dran Amazon Original.
Ja, ich verstehe, ja, genau.
Und es ist doch kein Amazon Original, wenn die in IMAX. Okay, muss man klären.
Das weiß ich nicht, was sie da reinschreibt.
Doch, Producers Glenn Powell, das ist schon der.
Ja, siehst du?
Ist schon der.
Ja. Cool. Ja, gleich anmachen. Gleich
Das habe ich hier gerade, genau. Ja, den muss man also angucken. Mhm. Anyway, okay. Aber wie so oft sind die Storys über das Making-of dann fast noch interessanter als der Film.
Okay.
Also unbedingt anhören.
Fertig machen. Jawohl. Ja, also ich bin dann sozusagen mit meinem Thema vorbei, es sei denn, du sagst, du hättest da irgendwie noch was oder irgendwie sowas.
Wir haben uns jetzt auch so eine Insta360-Kamera gekauft im Verein.
Ah, du möchtest also auch dein Insta-Profil verbessern.
Nee, das geht ja gar nicht darum. Das hat ja nur zufällig den gleichen Namen wie Instagram. Mhm. Nee, wir wollen dann halt wir haben ja ein paar ganz nette Flugzeuge im Verein, also keine Vereinsflugzeuge, aber am Platz. Wir haben zwei Pits und die Citabria und den Piper und eine RV und so. Und da tun wir auch ein bisschen Formationsflug üben für den Flugtag. Und da wollen wir halt dann mal so eine Kamera installieren, halt ein bisschen auch geile Werbevideos für den Flugtag zu machen.
Ja.
Und die kam jetzt vorgestern und jetzt hoffe ich, dass am Wochenende irgendwann mal nicht pisst, um mal zu gucken, wo man das sinnvollerweise an den Flieger ranschraubt. Also die Citabria hat zum Beispiel eine F-Schleppkupplung, wo man mit genügend Kabelbindern sowas zum Beispiel hinbauen kann.
Ja, okay.
Das wird hoffentlich cool am Wochenende.
Oh. Ich hoffe auch. Wetter soll ein bisschen besser werden. Auch hier, ich hatte es heute nur geschifft.
Hier nicht, hier soll es einfach nur durchpissen das ganze Wochenende.
Na gut. Deswegen, ich sehe auch, trotzdem sehe ich nicht so, für den Karawanflug übermorgen sehe ich nicht ganz so rosig. Ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja. Ab Dienstag wird es wieder besser hier.
Ja, schön. Das ist gut. Na. Packen wir es? Machen wir den Sack zu?
Ja, morgen geht es nach Amsterdam.
Ah.
Mal wieder Airliner fliegen seit ein paar Jahren.
Du machst Fotos wegen oder? Nee, du wegen Arbeit.
Nee, ich muss auf eine Softwarekonferenz.
Ja,
und,
okay.
Wie gesagt, schon länger nicht mehr hinten in der Alu-Kabine gehockt. Bin mal gespannt.
Ja, oh, alles wird gut. Also hier in Hamburg haben sie, ich glaube nicht an jeder Station, aber mittlerweile diese Scanner, wo du alles drinnen lassen kannst. Ich meine, du wirst wahrscheinlich für dein, ich weiß nicht, Handgepäck, du bleibst dann eine Nacht, ne, oder sowas, ne?
Ja, nur Handgepäck, klar.
Ja, aber dann, also mittlerweile hier in Hamburg haben sie diese Scanner, wo du nicht mehr deine Flüssigkeiten rausholen musst.
Oh, geil, ja.
Immerhin. Okay. Also ich hoffe, dass
ich bin gespannt, was mit meinem Bein passiert, ob die meinen Titannagel finden.
Den werden sie definitiv im Scanner finden. Also, wenn sie diesen Körperscanner haben, ich glaube, der geht nicht direkt in deinen Körper rein.
Der geht, glaube ich, nicht so tief rein. Nee. Ne?
Nein, das werden sie nicht. Aber wenn du durch so eine Magnetschranke da durchgehst, dann klappt das. Dann wird das da. Blinken. Aber du hast ja bestimmt so ein Ding mit, ne?
Nee.
So ein Schein.
Habe ich nicht.
Ah, ja.
Nein, haben die gesagt, brauchen wir heute nicht mehr.
Ah, okay.
Cool. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, ich sag mal Bescheid, wie viel Kaution du brauchst. Ich höre dich aus dem Knast aus, ne?
Alles klar.
Na gut.
Gut.
Im Sendeplan steht dran, wo wir uns erreichen können, das alles und überhaupt. Und ich bedanke mich für euch fürs Zuhören.
Komm, buchstabier's. Mach's.
Bei FragCFU sind wir ja nicht mehr so richtig. Das ist ja der alte Twitter-Kanal.
Ach so.
Und den bespiele ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr.
Ah ja, okay.
Na, also.
Ja, ich hab's auch aufgegeben, Twitter.
Ja, genau. Es bringt irgendwie.
Aber du könntest trotzdem mal noch kurz buchstabieren.
Charlie Foxhot Whiskey Uniform. Da bin ich Fragen stellen. Ja, genau. Schweiß gebadet jetzt hier. Na gut. Okay.
Mach's gut.
Danke für deine Zeit. Tschüss.
Ja, klar. Ciao.
Ciao.